Ja, hallo, wer ist da bitte?
Hallo Opa, hier ist Paul.
Na, mein Paulchen.
Opa, ich muss jetzt mal ein ernstes Wort mit dir reden.
Aha.
Oma hat mich gerade angerufen und hat mir unter Tränen erzählt, dass du zu Hause ausziehen willst, weil du dich verliebt hast.
Das richtig, Montag ziehe ich aus.
Aber das kannst du doch nicht machen.
Doch, das mache ich, wirklich.
Ja, und Oma hat außerdem noch gesagt, dass du dich in einen Transsexuellen verliebt hast.
Das ist auch richtig, ich bin jetzt mit Alfons zusammen.
Mit Alfons?
Ja, mit Alfons.
Und Alfons ist jetzt eine Frau?
Nee, Alfons war eine Frau, eine bildschöne Frau.
Und jetzt?
Jetzt ist Alfons ein alter, vom Leben gezeichneter Mann.
Ach, Opa.
Was?
Opa, Opa, Opa. Was soll denn Oma jetzt machen?
Oma hat früher auch viel Scheißkram gemacht.
Ach, Opa, das stimmt doch nicht.
Oh, Oma hat viel gemacht. Die Mäder willst du nicht zu Fuß laufen. Die Oma da runter.
Opa!
Erstmal herzlich willkommen, sage ich heute. Ganz herzlich mit der liebevollsten Stimme, die ich habe. Und auch Jan hat, glaube ich, seine schönste Blumenstimme aufgesetzt für euch.
Hallo, herzlich willkommen. Denn heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Erstmal schön,
echt,
dass du da bist, dass wir heute zusammen sind. Aber um uns geht es nicht. Heute am 6. Mai. Willst du die Überraschung verkünden, was heute für eine Spezialsendung ist?
Wollen wir das direkt am Anfang der Sendung verkünden?
Ja,
oder wollen wir ein bisschen die Leute zappeln lassen? Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, die letzten Wochen. Jan und ich sind noch nie so rege in Korrespondenz getreten wie diesmal, weil wir wollten unsere Zuhörer überraschen. Diese Sendung, Jan, sagst du, ich kann es nicht sagen, das ist mir zu emotional.
Also, diese Sendung ist die allererste Sendung, wir machen das seit 5 Jahren und in dieser Sendung, wir haben uns vorher vorgenommen, diese Sendung wird die allererste Sendung, die wir mal für unsere Zuhörer machen. Diese Sendung ist nur für euch.
Genau.
Die Sendung heißt Inspiriert von den About You Awards bei ProSieben. Es ist heute, alles dreht sich nur um euch. About You.
Richtig, diese Sendung widmen wir euch, unseren treuen Zuhörern, die uns seit Jahren die Stange halten. Wir gehen alle zusammen zum Griechen, wir laden euch ein, Janni und ich, wir plündern unsere Ferienkasse. Heute gibt's Uso satt und einmal Fleischteller für alle. Wir gehen zusammen zum Griechen, wir laden euch ein. Heute ist eure Sendung, Mutti und Vati geben einen aus.
So. Ja, und jetzt gucken wir mal so erwartungsfrohen Gesichtern, gucken wir mal in die Runde. Ja, weil es hier heute um euch geht. Ja, wir reden nicht über uns heute, wir reden nicht über das, was wir erlebt haben jetzt die letzten Tage. Heute geht's wirklich, wollen wir mal hören, was die Leute. Ja, nix. Kommt momentan bei mir noch nichts an, aber.
Das kommt gleich, das Feedback, das dauert immer, aber dann kommt's gewaltig. Jedenfalls, wir wollen euch besser kennenlernen. Wir wollen ein bisschen mit euch quatschen, mit euch in Dialog treten. Und dazu haben wir uns überlegt, dass wir erstmal ein bisschen über euch quatschen, heute in unserer Sendung. Jedenfalls, das ist die große Hörersendung.
Ja. Ja, heute ist die Sendung für Hörer gemacht. Die, weißt du, das unterscheidet uns nämlich ab heute auch von allen anderen Podcasts, wo sich einfach nur Leute treffen, die nichts erleben, zum sich gegenseitig zulabern. Und da soll man dann als Hörer dann zuschauen oder zuhören. Nicht bei uns. Wir binden euch ab sofort mit ein. Ab sofort About You. Es geht heute wirklich nur um die Leute. Also wir denken, was könnten die Leute wollen? Zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel hier einen Vorschlag. Ich habe gelesen, und das hat mich wirklich gefreut, mit einer Kollega und Farid Bang fahren nach Auschwitz. Am 3. Juni geht's los.
Alle zusammen. Wir fahren alle zusammen.
Der CL500 wird aus der Garage geholt, nochmal schön vorher foliert. Und dann geht es schön zusammen in Kolonne von Düsseldorf nach Auschwitz.
Nicht direkt. Erstmal fahren wir nach Hamburg, dann werden die Jungs von der Straßenbande abgeholt. Dann geht's weiter nach Berlin, dann wird Bushido abgeholt. Und dann fahren alle zusammen nach Auschwitz. Wie geil ist das denn? Bushido, Kollege Farid Bang, Bones, Jizzes, alle zusammen. Und dann werden geile Selfies gemacht. Einmal Auschwitz satt. Und danach gibt's Gyros-Teller.
Nee, Gyros-Teller ist, glaube ich, nicht halal. Das Gegenteil von halal. Halem. Auf jeden Fall ist das wirklich wahr, dass das Auschwitz-Komitee, bestehend aus Überlebenden und Angehörigen von Überlebenden, hat Kollege und Farid Bang nach Auschwitz eingeladen. Es ist kein Fake von uns. Am 3. Juni soll die Reise starten. Und allein die Überschrift, da hat jemand hier, der Twitter-User Mischa, den ich nicht kenne, weder persönlich noch folge ich ihm, doch seit diesem Tweet schon, er hat diese Überschrift gepostet hier. Die Presse, da steht, Kollege und Farid Bang fahren nach Auschwitz. Und er hat einfach nur drüber geschrieben, Deutsche Tim und Struppi. Weil das einfach klingt wie so ein Tim und Struppi-Comic.
Ja, klar. Aber vielleicht
Deutsch, Tim und Struppi.
Ich habe ja mir ein bisschen Sorgen gemacht um Kollege, nachdem er sich jetzt ein bisschen vielleicht ins Ausgeschossen hatte. Aber vielleicht werden die beiden durch diese Aktion, das ist wirklich so eine Comicfiguren, Farids und Kollegas große Abenteuerreisen. Erst mal Auschwitz, dann Dachau, dann geht's doch mal nach Warschau und dann auch nochmal Kniefall. Vielleicht die ganze Rutsche mit Farid und Kollega ja. zusammen.
Einfach mal ja. so kleine, so ein bisschen moralische und ethische Nachhilfestunde mit Farid, Bang und Kollega. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja. vielleicht falle ich jetzt innerlich schon wieder auf Kollega und Farid Bang rein. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Auschwitz warst. Ich war zweimal da und ich behaupte mal, dass du kannst selbst der dickste quasi Proteinshake gestellte McFit Pumper sein. Wenn du einmal in Auschwitz warst und dir das angeguckt hast und da durchgelaufen bist an so einem Tag und dir mal richtig Zeit nimmst, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Lektion ist, die tatsächlich was bewegt, weil wenn das nichts bewegt, dann ist wirklich alles kaputt. Ich will jetzt aber da nicht zu viel Hoffnung in diese Reise setzen.
Es kann aber auch sein, dass da auch ganz viel, wenn die das vorher auf Instagram und Facebook ankündigen, dass sie nach Auschwitz fahren, dass da ganz viele Alphas und Bangers kommen, ganz viele Fans von denen, die auch Massephase machen, alle mit so einem Bart und alle sind voll drauf, also auf so einem Lifestyle gerade drauf, meine ich, auf so einem Leben. Und dann wird das alles da so milde weggelächelt. Weißt du, dass das da gar nicht weiter, sondern so, ach ja komm, ist schon so lange her. Und keine Ahnung, auf alle Fälle, am 3. Juni ist das, oder?
Am 3. Juni soll die Reise starten und damit wir das jetzt nicht nur als Gag, weil wir machen heute die Sendung für die Leute, damit das hier nicht bei den Leuten rüberkommt, als wären wir quasi...
Genau, wir laden 10 unserer Hörer ein, mitzufahren.
Nein, ich wollte gerade mal ganz kurz ernsthaft über meine Reise erzählen, über meine letzte Reise. Und zwar habe ich mich aus...
In Heidepark, oder was?
Nein, Olli, jetzt hör mal bitte auf, es geht jetzt um was ein ernsthaftes Thema, zieh das jetzt mal nicht ins Lächerliche.
Mach ich gar nicht.
Und zwar habe ich ohne quasi definiert, wie Auschwitz-Insasse, bevor ich überhaupt in der Öffentlichkeit gestanden habe. Ich habe mich immer gefragt, weil das in der Schule haben sie uns ja immer so beigebracht, Antisemitismus. Und ich habe mich immer gefragt, warum kann man einfach, weil es gibt keinen Grund oder keinen Anlass, irgendwas gegen Leute einer anderen Religion zu haben. Warum ist das überhaupt so? Habe ich mich immer gefragt, wie kommt das? Und bin dann irgendwann mit Anfang 20 beim großen Fragezeichen durch die Gegend gelaufen und dann habe ich gedacht, dann suche ich mal selber die Antworten und bin da alleine runtergefahren. Ich hatte gerade frisch den Führerschein und bin dann nach Krakau geflogen. Übrigens ist es eine super schöne Stadt. Schon vor 15 Jahren war das eine schöne Stadt. Ist, glaube ich, jetzt noch viel schöner. Und bin dann da von Krakau aus, hab mir dann Mietwagen genommen, das war mega aufregend, mein erster Mietwagen, bin dann durch Polen gefahren. Ich habe die Geschichte so im Ansatz auch schon mal in anderen Sendungen erzählt, aber jetzt mal ganz kurz, wenn Kollege und Farid Bang zuhören, so als Vorbereitung. Und dann fährst du von Krakau aus nordwestlich.
Die hören jetzt Richtung, sicherlich, ganz kurz, aber die hören jetzt sicherlich unsere Sendung wie jeden Sonntag und sitzen zusammen.
Ja, weil es heute um die geht. Heute ist about you, Kollege und Farid. Es geht heute um die Fans, um euch. Es geht um euch. Und dann bin ich da also losgefahren von Krakau mit so einem polnischen Mietwagen über die damals noch ganz neue Autobahn zwischen Krakau und Breslau, wo man irgendwie nach einem Kilometer auch bezahlen muss, weil die so schön und neu ist. Und dann
Mietwagen?
Eben raus. Ja, mir Mietwagen. Mhm.
Und dann konntest du dir schon einen Mietwagen holen?
Nein, ich war so 21 oder 22. Okay, ja. Und in Polen kriegst du einen Mietwagen schon ab 14.
So. Gut, also ich gleich bin dann wieder noch, revidiert, bin dann, die moralische Geschichte. Erzähl weiter.
Ja, als kleiner Gag. So, ich bin dann auf jeden Fall nach Breslau, Richtung Breslau gefahren, über die Autobahn Oświęcim rausgefahren, also Auschwitz. Was ja auch, also die erste große Katastrophe natürlich, eine Stadt, die schon vor den Vernichtungslagern da war und die natürlich auch eine kleine Stadt, nicht so groß, aber hat auch eine eigene Geschichte und ist hier eben natürlich durch dieses unglaubliche Verbrechen nur damit verbunden. Auschwitz-Birkenau diese ganze Anlage, die da heute noch steht, das muss man sich nicht so vorstellen wie zum Beispiel in Buchenwald, wo ich auch schon war, oder in Dachau. Das sind kompakte Lager, Angelegenheiten, auch schrecklich, auch viele Tote. Aber wenn du da in Auschwitz bist, also da, wo über 1 Million Menschen einfach fabriksmäßig umgebracht wurden, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Es gibt mehrere Lager. Das Stammlager Auschwitz I ist eine alte, umgebaute polnische Kaserne, die von den Nazis requiriert wurde. Und da haben sie dann das erste KZ reingebaut. Das ist alles noch unglaublich erhalten. Da ist auch dieser Schriftzug, Arbeit macht frei, was man so kennt. Und wenn du da ankommst, dann denkst du schon so, ach du Scheiße, das gibt es ja alles wirklich. Das ist ja alles nicht nur, ich hatte bis dahin nur irgendwie Schindlers Liste gesehen und alles nur aus dem Fernsehen mitbekommen. gekommen und bin dann da in diesem Besucherzentrum gewesen, wo, und die Geschichte erzähle ich auch mal gerne wieder, wo wahnsinnig viele Leute aus Polen waren, israelische Reisegruppen, Amerikaner, aber keine Sau aus Deutschland, nichts organisiert. Es gibt viele deutsche Zivildienstleistende damals noch, Leute, die da irgendwie freiwillig soziales Jahr machen, die so eine Lizenz haben, da Besuchergruppen rumzuführen. Aber ich sag mal, Deutsche lassen sich da nicht so gerne blicken. Viele Südkoreaner, ist ein Bus mit Südkoreanern damals direkt angehalten und die sind alle rausgesprungen und ich war da relativ alleine als Deutscher. Habe mich auf den Parkplatz gestellt. Auch geil dann dieses Spannungsfeld. Du hast da dieses, du weißt da diese, diesen unglaublichen Ort, aber die Leute müssen ja irgendwas essen. Da gibt's dann so Würstchenbuden drumherum. Also das ist das Ganze nicht so schlimm wie im Disneyland, aber natürlich gibt's da auch so eine gastronomische Infrastruktur, die sich aber schon total komisch anfühlt. Und ich hatte mir so ein kleines Lunchpaket gemacht und habe mich dann nicht getraut, das mitzunehmen, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt hier nicht rumlaufen, kannst ja nicht, wo Leute irgendwie verhungert sind und dann Typhus gestorben innerhalb von einer Woche, kannst du jetzt nicht irgendwelche Corny-Riegel naschen.
Ja, aber du hast dir mit 21 schon ein Lunchpaket mitgenommen auf der Reise dahin.
Nein, ich habe mir ein Brötchen gekauft. Ich hatte was zu essen dabei. Okay. Ich habe nichts geschmiert oder sowas. Nein, Ey, weißt du, die Lunchpakete in Schullandheim. Weißt du, wenn man so Ausflüge gemacht hat und die Schullandheim-Küche morgens so Lunchpakete rausgegeben hat, das war das Allerschlimmste. Oder man diese Marmeladenbrötchen vom Frühstück sich schmieren musste für unterwegs und dann in so Butterbrotbeutel reingetan hat. Man hatte keinen Bock, das zu essen. Dann hat man dann unterwegs natürlich noch Pommes gekauft und so.
Ja, wenn man das Geld dafür hatte. Also früher war es bei mir nicht so, dass ich Geld für Pommes immer dabei hatte. Und dann hast du dieses Toastbrot, wo dann auch so die Marmelade reingesaugt wurde einfach. Und wahrscheinlich auch noch keine Butter. Und dann so ein Brot, was so getränkt war mit irgendeiner Marmelade, die jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, also so, das war nicht Omas selbstgemachter Kompott. Ne? Also das war ja deprimierend, okay.
Na, ich hatte
naja, Fall, es war auf jeden aber Fall, nicht so deprimierend wie der Besuch natürlich.
Ja, von nee, aber du echt, jetzt ich will jetzt auch nicht, ja. ich will jetzt auch nicht, die, weil die Sendung geht ja auch um die Leute wollen ja Spaß haben, ist ja ein Fun-Podcast.
Genau, so, deswegen schreibt, wart ihr schon mal irgendwo im Konzentrationslager? Schreibt uns von eurer Erfahrung. Nein, Olli, was für Lunchpakete hattet ihr dabei?
Nein. Also pass auf, also ich mach's ganz kurz, damit man nicht runtergezogen wird. Ich habe auf jeden Fall nach diesem Besuch, also das Konzentrationslager Auschwitz I, also das Hauptlager, irgendwann war das dann zu klein. Und dann haben die Birkenau gebaut und noch ein drittes. Und in den Fabriken, wo die Zwangsarbeiter drumherum arbeiten mussten, gab es auch noch Außenlager. Und wenn du dann von Auschwitz I nach Auschwitz II gelangst, die bequem nehmen ein Auto, alle anderen damals, die da gefangen genommen wurden und da eingesperrt waren, mussten zu Fuß laufen. Wenn du dann diese Dimension siehst, dieses Tor, diese Gleise, was man aus Schindlers Liste kennt, und dann dieses unfassbar große Gelände, riesig groß mit diesem Stacheldraht. Es wurde viel zerstört nach dem Krieg. Es steht nicht mehr so viel. Wenn du dann da so einen Tag rumläufst an den alten Gaskammern vorbei und so. Ich glaube, wenn Farid Bang und Kollega wirklich da sind und wenn die sich Zeit nehmen, einen ganzen Tag lang, wenn da nichts hängen bleibt, wenn da nicht was hängen bleibt, von dem Gefühl, dass es etwas gibt, was größer ist als man selber, dann ist alles vorbei. Also wenn das jemand nicht beeindruckt, ich habe abends im Bett gelegen damals nach diesem Besuch und ich konnte wirklich eine Nacht nicht schlafen und ist offenbar so eindringlich, dass ich immer noch davon erzähle. Es ist schon sich allein das vorzustellen, dass jemand sowas gebaut hat und dass man so lange, jahrelang gedacht hat, dass das eine geile Idee ist. Es ist wirklich unfassbar, unvorstellbar. Ich bin mal gespannt. Deswegen nicht nur Witze machen, vielleicht.
Nein, vielleicht mache auch gar keine Witze. Ja, ich glaube aber auch ganz ehrlich, jetzt mal gar keine Verteidigungshaltung für Kollegen und Farid Bang. Ich glaube wirklich auch nicht, also immer noch nicht, dass das Antisemiten in diesem Sinne sind, dass die sich jetzt da hinstellen und sagen, ja, hier, oder Lüge oder sonst was. Ich glaube einfach, dass die sich ein bisschen verrannt haben. Vor allem Kollegen, den ich ja wirklich jahrelang sehr geschätzt habe für seine Musik und den ich immer noch für talentiert halte. Ich glaube, der hat sich verirrt in diesen ganzen, sag ich ja, Verschwörungsgeschichten und die ganzen Mist und ist da in eine Sache reingeraten, die dem selber, ich glaube selber, ganz innerlich kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt denkt, geil, was ich da gerade alles abgezogen habe.
Nein, eben nicht. Ja. Aber das haben wir vor zwei Wochen doch schon besprochen. Der denkt,
genau.
Der denkt, er ist kein Antisemit, er kann doch kein Antisemit sein. Ich bin doch ein guter, er ist auch ein guter Mensch. Also wirklich. Ne? Und dann macht er aber Sachen, die natürlich ganz klar antisemitisch sind, weil er einfach kein Feingefühl hat und auch nicht weiß, was es bedeutet und weil er einfach aus einer Clique kommt, wo das einfach so dazugehört. Und ich bin mal so
zwiegespalten. Ist aber mal gut, hast du gesehen Bushido bei Maischberger übrigens vor drei Tagen? Das war auch so absurd alles. Das war wirklich auch eine Diskussion von vorne bis in die gesamte Sendung. Alter. Und da soll noch einer mal sagen, Schulz und Böhmermann war eine schlechte Talkshow. Hast du diese Frau gesehen, die zugeschaltet wurde und dann meinte, ja, das Wort Lehrerin gehört auch abgeschafft, weil da ist ja Lehrer immer noch drin. Also ganz ehrlich, so was für ein Problem musst du auch mit deinem eigenen, also mit deinem Geschlecht haben, wenn du das jetzt alles umändern willst. Vielleicht bin ich jetzt auch echt ein anachronistischer alter Typ, aber weil
Alkohol.
Lehrerin, der Altkroate, weil der Lehrer mit drin ist, das Wort abzuschaffen. Das sind so Sachen, wenn wir damit jetzt anfangen. Und der Auftritt von Bushido war auch gut. Der hatte natürlich lange eine Palästina-Flagge auf seiner, oder hat das immer noch auf seiner Twitter-Seite.
Ich glaube, jetzt immer noch.
Ohne Israel drin. Und dann wird das aber auch so, dann beißt da auch keiner Nacht und er so, ja, das habe ich, wisst ihr, hätte ja sonst keiner drüber geredet, wenn ich Israel weggelassen hat. Dass man sich dann ausgerechnet um Israel, da wird dann aber auch nicht weiter nachgehakt vom Maischberger. Und eine Sache hat Bushido echt gelernt. Der hat zwar keine Argumentationsgrundlage, setzt sich da aber hin, hat so mal so zwei Rhetorikkurse gemacht, wo das alles halbwegs interessant klingt oder wo er auch weiß, man muss nach vorne preschen, wenn man angegriffen wird. Und sagt dann so Sachen wie, Leute, jetzt verrennen Sie sich hier aber ganz schön. Und dann wird aber auch nicht weiter nachgehakt von den anderen Leuten. Und so kriegt er das immer. Also die Kaltschnäuzigkeit, mit der sich Bushido da hinsetzt und dann diesen Mist erzählt, dann auch so völlig überzeugt, das Respekt ein bisschen dafür. Also das, dass man so völlig... Und auch die Sache, nachdem Farid Bang und Kollega den natürlich eine ganze Platte lang gedisst haben, sich jetzt trotzdem auf die Seite von denen zu stellen und die zu verteidigen, heißt ja, das ist ja auch alles so ein bisschen geplänkelt, damit man nicht völlig uncool bei den anderen Kids dasteht und so.
Ey, und dann auch immer ganz, weißt du, ja. Und Florian Schröder saß ja auch in der Runde.
Mein lieber alter Kollege,
der dann auch wirklich fast
auf dich angesprochen wurde.
Ja, und dann hat er aber auch erstmal muss ich wirklich sagen, auch da Tip to the Head, da hat er dann angefangen, zumindest das Schmähgedicht zu verteidigen, oder er hätte fast erklärt, wie es funktioniert, wenn nicht Sandra Maischberger schnell wieder wie so ein Goldfischchen das Thema gewechselt hätte. Hätten fast ein paar Leute mitbekommen, warum das natürlich kein Problem ist, diese Nummer zu machen. Und erklärt von Florian Schröder, was ich sehr nett fand, der ein guter Buddy ist von Per Steinbrück, also jemand, der ganz oben mitspielt, Florian Schröder. Und das fand ich dann, also zumindest zu sehen, wie Bushido und Farid Bang und Kollega da jetzt irgendwie so zusammenhängen und dass Florian Schröder da auch für mich da in den Kampf gestiegen ist, das fand ich auch total nett. Also ganz ehrlich, ich habe in den letzten Tagen und in den letzten Wochen so ein paar Herzerwärmungsmomente gehabt. Das finde ich ganz schön.
Auf deine Person bezogen oder generell?
Generell. Ich habe das Gefühl, wir haben ja diese Bürgerinitiative da oder diese Bürgerrechtsbewegung gegründet. Ich habe in der Sendung aufgerufen, wenn ihr auch keinen Bock mehr habt auf diese Scheiße im Internet, dann lasst uns doch alle auf einem Server treffen. Und wir haben gedacht, da kommen so 2000 Leute zusammen. Aber dann waren das irgendwie nach zwei Tagen waren das schon 20.000. Und jetzt sind das fast 50.000 Leute, die alle auf so einem Server hängen und die sich verabredet haben, jetzt irgendwie nicht mehr gemein zu sein im Internet, sondern nett zueinander.
Für reales Internet. Aber waren ja, die denn also vorher so alle gemein, diese 50.000, die sich da jetzt versammelt haben und sagen, wir wollen nicht mehr gemein im Internet sein oder wie?
Nee, das sind die sich aufregen, dass es die anderen halt auch gibt. Weißt du, ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die jetzt da zusammenhocken, dass die früher gemein waren. Vielleicht mal ab und zu. Ich bin ja auch gemein, du bist ja auch gemein. Gemein sind wir ja irgendwie alle, aber das war so der Grundton.
Ich glaube, wir sind schnippisch. Gemein sind wir nicht. Wir sind mal schnippisch.
Gemein ohne Grund. Dass man das verwechselt, weil im Internet, das ist ja oft so, weißt du, auch bei SMS, du schreibst irgendwas, was du gar nicht so böse meinst und es kommt viel fieser an, als man das eigentlich meint. Und das Internet ist ja nur voll von Leuten, die irgendwas irgendwo reinschreiben, dass man gar nicht so böse meint. Bei mir ist es echt sogar so, manchmal, ich schaffe das nicht auf SMS zu antworten, ein paar Tage, und dann werden Leute erst sauer und dann fühlen sie sich total gemobbt und haben total schlechtes Gewissen, weil ich nicht antworte, weil sie dann denken, dass ich was falsch gemacht haben. Dabei habe ich einfach nur nicht geantwortet. Ich habe einfach die E-Mail oder die SMS einfach vergessen. Und da ist überhaupt nichts gewesen und die Leute laufen und denken, was habe ich denn Jan angetan, dass er nicht mehr antwortet, ist irgendwas passiert, haben wir uns gestritten? Ich so, nein, ich habe einfach nur vergessen zu antworten. Und das Internet ist ja voll von solchen Geschichten. Na, auf jeden Fall, da habe ich so viele nette, warmherzige, tolle Erlebnisse gehabt in den letzten Tagen. Ich bin so richtig, ich möchte an dieser Stelle, auch weil es ja heute um die Leute geht, nochmal einfach mal nach draußen, ne? Also sich mal umarmen und einfach mal, ich habe einen tollen Spruch, weißt du was, Olli, was ich möchte, wir beide, ne? Wir haben ja eine große Klappe, aber das Einzige, was noch ein bisschen größer ist als unsere Klappe, Olli, das ist unser Herz. Das ist unser Herz.
Achso, ich dachte, Penis. Nee, okay, das Herz, alles klar.
Und noch größer als unser Herz ist der Penis. Ist eigentlich ein Penis größer als das Herz? Ist ein Penis größer als ein Herz?
Irrigiert schon.
Weiß ich nicht, je nachdem.
Ja, kann das Herz, aber wenn das Herz irrigiert, ne, dann ist das Herz wieder größer. Also Herz schlägt Schwanz. Im Endeffekt ist es immer so. Das kann man auch mal ganz kurz als kleine heute für alle Leute, vielleicht ist ein Herz schlägt Schwanz auf Dauer immer. All die ganzen Sachen auch die ganzen Tinder-Geschichten und hier und da, die ganzen Dates. Am Ende siegt das Herz immer. Das Herz ist stärker als das Internet auch. Das, ja.
Herz schlägt Schwanz.
Tolles, das neue Brettspiel mit Jan und Olli. Herz schlägt Schwanz. Und dann muss man halt immer.
Schmidt-Spiele. Spiel des Jahres. Lied nach die Siedler von Katan.
Jetzt Herr Schlickschwanz. Das ist eine, und dann versucht man aber dann kannst du natürlich auch versuchen, in diesem Spiel, da müssen wir uns die Regeln noch ausdenken, dass der Schwanz, dass es Leute gibt, die glauben, der Schwanz schlägt Herz. Also, dass der Schwanz stärker ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Das sind ja Leute meistens mit dem alten Bild auch. Also, es ist ein moralisches Spiel. Da reden wir später nochmal drüber. Jan, ich habe mir ein bisschen Musik für die, wir müssen die Playlist wieder ein bisschen aufpimpen.
Ja.
Und ich habe noch gar nichts gegessen. Ich bin heute Morgen schon raus.
Ich auch nicht.
Wir laden euch heute ein zum Griechen.
Ja, komm. Frühstück beim Griechen.
Frühstück beim Griechen. Hier, Grillplatte Papa-Orongulus.
Die Grillplatte Akropolis. Wie hieß dein Grieche früher? Ich hatte zwei. Ifestos und Akropolis waren meine.
Omiros in der Kieler, nicht Kieler Straße. Omiros hieß meiner. Das war bei deiner alte Oma, Omiros. Der hieß, glaube ich, Omiros. Keine Ahnung. Was heißt denn Omiros? Müssen wir gleich mal nachgucken. Jedenfalls hieß meiner Omiros. Und später sind wir dann gegangen, immer da im Netternfeld zu einem. Mit meinem lieben Kollegen Schweizer. Aber,
Wobei, es waren echt drei. Weil Fege sagt, gab es mehrere Premium-Griechen. Ich glaube, es gibt sie immer noch. Akropolis, Ifestos und natürlich Olympia. Unvergessen in der Friedrich-Humboldt-Straße. Olympia, Gaststätte Olympia. Ehemaliger Klassenkamerad von mir. Ich glaube, immer noch.
Der hat jetzt, ein Klassenkamerad von dir hat jetzt ein griechisches Restaurant aufgemacht. Oder was? Ist aber Deutscher. Ja, nein, ich meine, Werner, der hat ein griechisches Restaurant aufgemacht.
Das ist gar nicht so unüblich. Was meinst du, wie viel Inder irgendwelche Italiener aufmachen? Siehst du,
das ist ja völlig aufgemacht. Und es gibt auch jedenfalls in den, ich glaube, es ist fast schon ein prominenter Grieche, aber ich gehe auch ab und zu dahin, in der im Kurfürstendamm, Nikoach heißt der. Ach, Nikoach. Der heißt, glaube ich, so, weil der immer so viel Uso ausschenkt, dass man irgendwie sagt, ach, Nico, hör auf, komm, ich will nicht noch einen. Auf alle Fälle, da habe ich schon zweimal Frank Zander getroffen. Der grüßt mich auch immer verschwörerisch, als wenn wir uns aus irgendeinem Business kennen, aber wahrscheinlich weiß er überhaupt nicht, wer ich bin, aber ich grüße immer zurück und freue mich tierisch, dass Frank Zander mir schon zweimal zugenickt hat bei meinem Griechen hier in Berlin.
Ja. Das noch und ich finde, bei meinem Stammgriechen in Köln, den ich da jetzt nicht verrate, weil ich da möchte, das bleibt mein Stammgrieche, da sitzt auch immer ein geiles Publikum. Es sind immer so, also entweder
Pärchen. Ist er am Friesenplatz?
Verrate ich dir nicht. Ich habe auf jeden Fall so richtig, nicht einer von diesen modernen Griechen, wo dann irgendwie so ein Tapas gereicht werden oder sowas, sondern ein richtiger Oldschool-Grieche mit Fleisch als Hauptgrund, also Hauptzutat.
Natürlich, Fleischgrundlage und danach, wenn du weggehst, sagst du jedes Mal, das ist gar nicht böse gemeint, also du sagst jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, nie wieder. Und trotzdem gehst du wieder, es ist ein Phänomen beim Griechen. Du denkst, ich habe heute mal wieder richtig Lust auf den Griechen. Und beim Griechen ist das einzige, der einzige Platz, wo ich Bier trinke. Ich mag ja gar nicht so gerne Bier, aber ich finde, zu so einer Fleischplatte kannst du wirklich so ein gezapftes Bier, so ein Pilz einfach dazu trinken und das süffelst du so weg, dann noch irgendwie zwei, drei Zahacker, also Uso hinterher und dann gehst du raus, wankst raus, dir ist total schlecht, du kannst kein Fleisch mehr sehen, gar nichts und denkst dir, nie wieder. Und dann nehme ich immer noch den Rest mit, in so einer Aluschale, den Rest Fleisch, der übrig geblieben ist und der steht dann noch ein paar Tage bei mir rum, im Kühlschrank und dann gucke ich das jeden Tag an, denkst, Alter, hau ab damit. Dabei bin ich echt ein großer Griechen-Fan, aber das ist ein Phänomen beim Griechen. Das ist so wie mit dem Tomatensaft im Flugzeug, dass du den oben gerne trinkst. Du willst zum Griechen, du isst da und danach denkst du, Alter, das mache ich nie wieder. Das ist so ungesund, das geht so auf die Pumpe. Weil es ist ja auch wirklich so, ich glaube, wenn du jede Woche oder jeden zweiten Tag beim, dann wirst du nicht sehr alt. Also keine Ahnung.
Nee, das ist so, aber diese Leute, es ist wirklich eine ganz spezielle, das sind alles Leute, der Griechen-Jeeper. Ich nenne es den Griechen-Jeeper. Man hat den Griechen-Jeeper und denkt, okay, heute ist Gyros mit Pommes und schön Tzatziki und Zwiebeln. Und heute esse ich, keine Anschlusstermine mehr die nächsten drei Tage. Heute esse ich die Zwiebeln auch mit. Weil die Zwiebeln schmecken wirklich geil. Das schmeckt wirklich zusammen auch geil. Der einzige Grund, warum man es nicht isst, ist, weil man wirklich danach zwei, drei Tage komplett außer Gefecht ist. Da liegt man zu Hause und stinkt einfach nur. Und deswegen
macht man es nicht. Ja, man stinkt, man ist fertig. Das klingt jetzt total antigriechisch. Ist es nicht? Ich liebe es wirklich. Ich esse auch immer noch, ich gehe auch, also jetzt gerade, ich glaube, heute Abend geht es zum Griechen. Jetzt kriege ich schon wieder so, da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Aber es ist tatsächlich so, der Grieche macht einen auch ganz schön fertig. Also Wahnsinn. Jan, ich würde mir jetzt einen Song gerne wünschen und dann würde ich gerne mit dir weiter über unsere Zuhörer ein bisschen quatschen.
Ja, aber es geht heute um die Leute. About you, Leute. Es ist heute alles, geht heute alles. Wir haben ja auch noch eine kleine Aftershow-Party. Lena Gerke ist an den Turntables und Stefanie Giesinger kommt auch noch. Heute geht es nur um euch. About you. About you.
Genau, eure Sendung. Und ich wünsche mir jetzt von der Band L.A. Salami das Lied Day to Day for Six Days a Week. Das ist ein richtig schönes, lockeres, leichtes Sommerlied. Guter Text, auch gut gerimt und alles. Day to Day for Six Days a Week von der Band L.A. Salami. Die Platte heißt The Prelude. Prelude. Und hast du auch noch? Prelude.
Ja, habe ich. Und zwar wurde jetzt neu, eine neue Platte, eine neue alte Platte von Jacques Palminger in die Spotify-Rotation aufgenommen. Da hat man sich wahrscheinlich geeinigt. Die Platte ist so gut, dass Spotify und Jacques Palminger jahrelang verhandelt haben. Jacques hat gesagt, ich will 100 Euro. Spotify hat gesagt, nein, wir geben dir nur 95. Und man einigte sich am Ende dann bei 97 Euro. Und jetzt ist die 50. Platte da. Und zwar ist es das Album, ich glaube, Songs for Joy von Jacques Palminger. Die ist schon, ich glaube, 9 Jahre alt. Von 2008 oder 2009. Das Video hast du mir mal gezeigt. Da gab es ein Vimeo-Video von aus so einem alten Hamburger Kneipenfilm, wo die in den 50er, 60er Jahren die Kneipenszene gefilmt haben.
Der Kneipenfilm ist aber schon viel älter eigentlich. Den gibt es auch so ohne die Musik von Jacques Palminger in der 7 oder 8 Minuten Drunk People on Drunk Germans oder so heißt es, glaube ich, ziemlich einfach beschrieben. Genau, könnte ich mal angucken. Das sind schöne Bilder, auch aus dem Lehmitz und so. Aus Hamburger Zeiten auf der Reeperbahn 60er, 70er Jahre. Und das schöne Deprimierende ist, du fühlst diese Nachkriegszeit, diese von den Menschen, die da alle besoffen sind und wahrscheinlich den Krieg immer noch nicht verdaut haben. Was heißt immer noch nicht? Also die den Krieg nicht verdaut haben. So kommt es, so schlägt es bei mir ein, jedenfalls, wenn ich mir das angucke.
Ja,
aber auch länger nicht gesehen.
Fairerweise muss man sagen, bei allen Songs, also auch von vielen von Rocco und so, es ist natürlich, Texte sind oft von Jacques und von Rocco, aber die Musik natürlich von Aerobik und das ist bei diesem ganzen Album auch so und dieser Song ist wirklich, wirklich, wirklich toll, er heißt Wann strahlst du, ihr kennt ihn vielleicht schon und der ist jetzt auch bei Spotify und auch auf der Playlist Aerobik, Wann strahlst du, der Text ist von, ich glaube Jacques Palminger, der ist von Jacques Palminger, ja doch, ja, ja.
Und das hören wir uns mal an und dann geht's wieder zurück hier auf die Fest- und Flauschig-Liste und dann sind wir gleich wieder für euch da. Eure Sendung ist das heute. Wir sind für euch da. All About You. Bis gleich.
Ja, immer, wie er sagte ja schon, so, er könnte jetzt mit seiner Frau zu Hause sitzen. Wie lange hält er das aus? Die Frauen springen deswegen meistens ab, weil wenn du in der Clique hängst, dann hat man ab und zu mal irgendwo was. Deswegen macht die Frau die Klicke nicht. Oh, du wirst immer besser.
Ja, auch wir werden immer besser für euch. All About You, ja. Das Thema der heutigen Sendung. Hier ist Fest und Flauschi. Herzlich willkommen zurück.
Ja, Jan, ich möchte gerade körperlich besser werden für die Leute. Was hast du?
Sue hat mir gesagt, körperlich
Omiros. Bodymäßig.
Omiros
heißt was? Omiros, was?
Geisel. Omiros ist griechisch, heißt Geisel. Also der Laden, in den ich früher gegangen bin, meinen Eltern, hieß Geisel. Vielleicht, weil er einen mit diesem köstlichen kulinarischen Geschmäckern so in Geiselhaft genommen hat. Keine
Geisel
Ahnung.
Des guten Geschmacks, Omiros.
Und du willst körperlich besser werden für die Fans?
Ja, ich habe gedacht, auch ja, weil About You ist ja nicht nur, dass wir quasi inhaltlich uns mal endlich mal um unsere Hörer kümmern. Weißt, 5 Jahre lang, und das ist nämlich der Durchbruch, das könnte unser Durchbruch sein. 5 Jahre nur Gequatsche untereinander und dann auf einmal hatten sie den Geistesblitz. Wir müssen eine Sendung für die Leute machen. So, das geht ab heute los und nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch. Und ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von den ganzen Insta-Stories von Stefanie Giesinger und den ganzen Models, die sich für die About You Awards fertig gemacht haben. Weil da merkte man, es geht wirklich nur um You. Die haben sich so schön gemacht für euch, für die Zuschauer. Und das sollten wir auch machen. Also zum Beispiel hat Stefanie Giesinger sich eine Fake-Pony drauf organisiert. Die hat einen Kopf. Also der Kopf
oder was?
Ja, die hat eine Wig auf und einen Pony und hat dann mehrere, die hatte an einem Abend mehrere Outfits an. Und da ist mir aufgefallen, ich habe manchmal mehrere Tage nur ein Outfit an. Das ist vielleicht mal.
Das muss ich ändern.
Das muss ich einfach ändern. Ja, und ich habe dann teilweise sitze ich oft auch am Rechner und so. Ganz zum Beispiel jetzt hier in meinem Studio, was wirklich wahr ist, ich war vor 5 Tagen bei McDonald's. Vor 5 Tagen. Und habe am Ende die Pommes nicht mehr ganz geschafft und habe die Pommes in den Mülleimer getan.
Gib die doch einem Fan, sammeln wir die, wisst ihr, wir sammeln die ab jetzt für euch alle Pommes, die bei unserem McDonald's, Burger King und anderen Fastfood-Ketten überbleiben und die Ende des Jahres bei der Weihnachtsshow werden die verteilt an die Fans. Jan, ist das eine Idee?
Ist das was? Ist das was?
Ist das was?
Nee,
mir hat gerade jemand geschrieben, ganz kurz, wo du gerade über Instagram redest, mir hat jemand geschrieben, hallo Olli, hallo Jan, immer wenn ihr denkt, ihr habt alles gesehen, dann kommt Cheyenne Ochsenknechts Instagram-Account. Wir fahren alle direkt in die Hölle. Donald Trump lenkt im Zug aller Giesinger, Ochsenknechts und Konsorten. Sind das Bordpersonal. Ich war noch nicht drauf. Wer ist denn Cheyenne Ochsenknecht?
Das ist die Tochter von Uwe und Natalia Ochsenknecht.
Aber die ist bis jetzt, die war aber noch noch im Schatten von Wilson und Jimmy Blue bis jetzt, oder? Cheyenne, ja, habe ich noch nichts von mitbekommen.
Aber ich habe das Gefühl, die kommt spätestens in 4 Jahren, ist die bei Let's Dance oder in irgendeiner Entzugsklinik. Die ist, die wird auch
oh,
ganz
groß. Oh, die Cheyenne, die kommt noch, ganz groß
die raus. Die Cheyenne ist im Korb! Die Cheyenne ist im Korb! Die Cheyenne, ich will Cheyenne-Aktien kaufen.
Cheyenne größer als Bitcoin.
Warte mal. Ja, ich investiere mal. Ich tausche meine Bitcoins nicht in Elsa, sondern ich kaufe Cheyennes. Der Kurs ist noch gut. Jetzt einsteigen. Die Cheyenne kommt.
Cheyenne. Aber jetzt hier. Cheyenne Ochsenknecht. Hier, dann gehen wir. Cheyenne Ochsenknecht. Ich bin auf alle Fälle mal gespannt, was da so abgeht. Ich bin
was
nicht
wollte
so,
ich jetzt erzählen? Jan, ich hatte irgendwas.
Du wolltest also mit dem Körper, mit der Definition des Körpers, oder? Dass du für die Leute noch was machen willst, körperlich.
Ich habe das Gefühl, ich wollte irgendwas Interessanteres erzählen, aber dann doch nicht. Ist egal. Machen wir einen anderen.
Ich habe gar nicht so viel Interessantes zu erzählen. Ich habe eine politisch sehr schwierige Frage, wo wir uns jetzt über Kollegen und so hier aufregen, komme ich jetzt mit einer ziemlich schwierigen Frage. Bei mir um die Ecke ist ein Supermarkt. Da gehe ich seit ich hier wohne, immerhin. Und da ist ein Obdachloser, der verkauft selbstgeschnitzte kleine Autos und so eine Sachen, ganz herzlich. Und ich gehe immer hin und wir quatschen auch und er steht da und er ist so, ja, aus der Gesellschaft gefallen vielleicht. Ich habe die Geschichte nicht hinterfragt. Jetzt kam er mir gestern mit Tränen in den Augen entgegen. Ich meinte, was ist denn los mit dir? Er so, ja, ich wurde vertrieben jetzt von anderen Leuten beim Supermarkt, die sind da jetzt. Um es auf den Punkt zu bringen, die haben einen Sinti- und Roma-Hintergrund, ja, und haben ihn wohl da weggescheucht und jetzt sind die da und wollen Geld. Jetzt ist meine Frage, du kannst ja nur verlieren, wenn du dich in diese Diskussion jetzt einmischt. Was machst du denn? Weil eigentlich gehört er ja dahin, aber keiner hilft ihm. Soll ich da jetzt was machen? Werde ich nicht sofort, dann kann man nicht versuchen zu vermitteln, dass die zusammen da irgendwas machen. Es ist eine dieser schwierigen Fragen, ohne dass du nämlich als ja, hier ausländerfeindlich oder so rüberkommen willst, aber ich möchte natürlich nicht, dass er da auch seinen Platz verliert. Aber auch die anderen sollen da meinetwegen sein, aber vielleicht kann man da irgendwas machen. Ich weiß noch nicht, wie ich mich da, ganz ehrlich, ich denke jetzt drüber nach, wie ich mich da irgendwie einbringen kann, weil ich, es hat mir das Herz gebrochen, ihn zu sehen mit Tränen in den Augen, weil er jeden Tag diese Holzautos da, und die haben natürlich auch brauchen, also was mache ich da, Jan? Wie kann man sich da verhalten?
Ist die Welt nicht groß genug für mehr, also muss jetzt da die Globalisierung quasi oder dieser Verdrängungswettbewerb auch schon quasi auf dem Obdachlosenmarkt, ist der da jetzt schon angekommen? Ist dieses Christian-Lindner-Mindset jetzt schon so weit durchgesickert, dass nicht mal Bettler mehr quasi sich diese wenigen Groschen, die da so runterfallen vom Supermarkt, gegenseitig gönnen? Was ist denn das auf einmal? Was ist denn da los?
Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich muss auch sagen, dass die viele, also es gibt zum Beispiel im Berlin am Bahnhof Zoo, wenn ich in den Zoo fahre, da gibt es tatsächlich auch Obdachlose, die stellen sich dahin, das ist ja so ein riesiger Parkplatz, und da stellt sich einer und lenkt die Autos ein. Also er steht da und er hat sich inzwischen eine Weste geholt, und ich habe tatsächlich kurz gedacht, der ist jetzt hier irgendwie vom Zoo und arbeitet, aber der macht das freiwillig und also er freut sich, wenn man ihm dann Geld gibt. Und der lenkt die, also das sind ganz einfache Parklücken, da kommt es auch ohne Hilfe rein. Aber er steht da und lenkt die Leute in die Autos rein. Und ich finde, alleine für diese originelle Sache hat er auch einen Groschen verdient. Weißt du, was ich meine? Der hat sich selber einen Job gesucht.
Ich hab extra noch ein Portemonnaie mit alten Pfennigmünzen, wo er dann einfach einen Groschen von mir zugesteckt bekommt. Hier,
ja, ich sag halt noch Groschen.
Wenn du ganz viele Groschen sparst, dann kannst du dir vielleicht eine Zeitmaschine leisten, um die Groschen in Euro umzutauschen. Ich habe kürzlich von Kindern tatsächlich, ja, die haben offenbar, sind auf mich zugekommen, weil irgendein Opa denen so eine alte Schüssel mit D-Mark-Münzen gezeigt hat. Und dann haben die ganz verwundert, diese Münzen, die übrigens viel leichter sind, als man das in Erinnerung hat, diese Münzen in der Hand gehabt, mir gezeigt, guck mal hier, das Geld, das haben die früher gehabt in Deutschland. Ich so, ja, ich weiß, 2001, damit habe ich noch bezahlt als Kind. Und das sind wirklich im Nachhinein, wenn du dir diese Dinge anguckst im Vergleich zu diesem Euro, ist das wirklich ein ganz schönes DDR-Geld. Das ist ganz, bis auf der Heiermann, der Fünfer, der war wirklich ein wertiges Geldstück, aber da habe ich auch ein paar davon, aber das 2-Mark-Stück zum Beispiel, was für ein lächerlich kleines, leichtes Ding. Das 2-Euro-Stück ist wirklich wesentlich geiler als das 2-Mark-Stück, so im Nachhinein. Viel wertiger. Da ist viel
absolut
mehr hinter.
Aber hast du damals einen 1000-Mark-Schein meiner Hand gehabt, diesen braunen, großen,
ja,
Lappen?
Mit den Gebrüdern Grimm drauf, ja, habe ich.
Oh, da konntest du echt eine Roulade einwickeln. Da war echt das Geschenkpapier benutzen. Wenn du das nötige Kleingeld gehabt hast dafür, dann hast du für einen 1000-Mark kannst du als Geschenkpapier einwickeln. Wahnsinn.
Ja, ich kann oder eine Geschichte erzählen. Eine Gurke rein, ein bisschen, ja, Speck und dann schön mit so Spießchen einfach kochen. Gerollten 1000-Mark-Schein mit Gurke und Speck. Das war früher in den 80er, 90er Jahren, war das bei reichen Leuten Essen. Mit so leckeren Kartoffelchen und Erbsen und Wurzeln aus der Dose.
Genau, gefüllt der 1000-Mark-Schein. Kennt André noch, hat André ein Buch rausgebracht. Die besten Gerichte mit 1000 Mark. Die besten 1000 Mark Gerichte.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte erzählen, dass ich mal in der Wohnung eines Mannes war, der mit Marihuana gehandelt hat, im großen Stile. Und dann bin ich bei ihm in seinem Zimmer, er hat in einer WG gewohnt, ich meinte, dann guckt mich so um und da war eine ganze Wand, so eine Tapete voll, eine 500-Euro-Tapete. Und ich dachte, ey, wie geil, habe ich gesagt, du hast eine Tapete mit 500-Euro-Schein, wo kriegt man die denn? Und dann meinte er nur, ist keine Tapete. Es sah aber genauso aus wie eine Tapete. Der hat sozusagen seine gesamte Wand mit 500-Euro-Schein. Also ich meine, alleine die da ranzukleben oder so ranzumachen, bedeutet ja, dass du so viel Geld haben musst, dass also wenn du die wieder abpopelst da von der Wand, da gehen ja auch ein paar kaputt dabei, weil die waren richtig original da. Das war eine richtig Wand bis zur Decke, so eine 3-Meter-Decke. Und die war von oben bis unten mit 500-Euro-Scheinen tapeziert. Das war Wahnsinn. Na, also wenn der mal kein Geld hat mehr, dann muss er die Wand einreißen oder nochmal neu tapezieren. Fand ich ziemlich beeindruckend.
Zu der Obdachlosen-Problematik. Ich muss jetzt was Dreistes machen. Ich würde gerne Werbung machen. Ich würde gerne Werbung machen für eine Sache, an der ich gar nicht beteiligt bin, so richtig. Und zwar läuft morgen Abend um 20.15 Uhr in der ARD ein Film. Der Film heißt ja. Ungleichland. Und den Film habe ich schon gesehen, weil er, meine Produktionsfirma, die auch meine Sendung macht, hat diesen Film produziert. Und es ist ein richtig echter, ohne Witz und so, eine Doku über das Thema Ungleichland. Das klingt so ein bisschen abstrakt, aber der beschreibt eigentlich ganz gut, was da gerade los ist. Und der beschreibt auch zum Beispiel, warum diese ganze Nazi-Scheiße, die im Internet stattfindet, und was man diese Feindseligkeit und diese Unsicherheit, dieses Gefühl, dass man sich so unsicher fühlt, woher das kommt, das sind nämlich alles, zumindest diesem Film nach zu urteilen, Symptome eines ganz anderen Problems, nämlich, dass diese Globalisierung in den letzten 15 Jahren, die so eingesetzt hat, dafür gesorgt hat, dass sich ganz, ganz viele Leute, denen geht es viel besser und einigen geht es sehr, 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 sehr viel besser. Die haben auf einmal Milliarden, ganz, ganz wenige Leute haben ganz, 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 ganz viel Geld und auf einmal auch ganz viel Macht. Dieser Film ist wirklich fantastisch. Ich will da jetzt gar nicht weiter drüber reden, aber wenn man sich diesen Film anschaut, dann ahnt man, dass wir quasi mit unseren ganzen Kämpfen mit irgendwelchen Nazis und untereinander und links, rechts und so, dass das alles nur Symptome sind einer etwas größeren Problematik, die dieser Film sehr schön beschreibt. Morgen Abend 20.15 Uhr, Ungleichland, und ich, das ist wirklich nur Werbung, aber guckt euch den Film an, der ist wirklich, wirklich gut.
Ja, das ist keine nachvollziehen. Ich habe gerade gelesen, vor ein paar Tagen, Kool Savas hat so viel Geld verdient mit Bitcoins wohl, dass er nie wieder arbeiten muss. Irgend so eine Überschrift in irgendeinem Magazin oder so, keine Ahnung. Kool Savas ausgesorgt mit Bitcoins, weil der da investiert hat. Und ich denke mir so, ich habe noch nicht mal keine Ahnung, wie ich da, ich weiß, du kennst dich da ein bisschen besser mit dieser Materie aus, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man damit Geld machen kann. Ich habe das ganze Prinzip auch immer noch nicht verstanden. Ich will es aber auch nicht so richtig verstehen. Ich weiß aber genau, dass da vielleicht dann auch der gesellschaftliche Anschluss, beziehungsweise der Globalisierungs, also das Verständnis für Globalisierung oder so eine Sachen bei mir verflöten geht. Und wenn ich dadurch, dass ich nicht auf den Bitcoin-Zug springe oder ähnliches jetzt, womit man auf einmal jetzt auf neuen Märkten Geld verdient, wenn ich das nicht verstehe, dass ich dann irgendwann unter Futterneid leide oder dass ich mal so hinterfragt, ob man dann denkt, die machen jetzt alle Geld mit einer Sache, die ich nicht verstehe. Und vielleicht ist das grundsätzliche Ding, dass du denkst, ich kann da gar nicht mehr mitmachen, weil diese ganzen Sachen immer schneller von vorne, also es entwickelt sich immer alles schneller, womit du Geld machen kannst. Und wenn du nicht irgendwie jung, modern oder irgendwo da drin hängst in dieser Welt, dann verlierst du den Anschluss. Und da wärst du ein verbitterter alter Typ, der da sitzt und sagt, Globalisierung und die anderen Länder und alle sind schuld. Vielleicht ist es genau das Problem. Weißt du?
Ja. Es gibt in der Wirtschaft nichts zu holen außer Geld. Und Geld, das wissen alle, die viel Geld haben, macht nicht glücklich. Geld, weg damit. Weg mit Geld. Geld wächst nach und man braucht gar nicht so viel, wie man denkt, dass man braucht. Es ist wirklich so.
Vor allem, wenn man aber erstmal anfängt, sich einen Lebensstil anzueignen, der darauf fußt, dass du viel Geld immer haben musst. Das ist ja die große Gefahr. Es ist ja, glaube ich, immer gut, wenn du meinetwegen Geld verdienst, aber wenn du es nicht alles stumpf ausgibst, beziehungsweise für gute Sachen ausgibst, wie Essen oder so, vielleicht ist ja okay. Aber ich meine, wenn du anfängst, hier die Geissens oder so, die ich nie wirklich verfolgt habe, oder so ein Millionärsding, dann ist es natürlich ganz schnell so, dass du, wenn du das irgendwann nicht mehr repräsentieren kannst, von allen Leuten, oh guck mal, die haben kein Geld mehr. Wenn du dein Geld zeigst erstmal und dann auch zeigst, dass du keins mehr hast, dann bist du in dieser Falle drin. Ich glaube, man sollte sich nie einen großen Lebensstil angewöhnen, wo das alles vom Geld abhängig ist. Die moralische, das war mein moralischer Aussatz heute für die Sendung. Jetzt können wir wieder Quatsch reden.
Ja, lass uns wieder zurückkommen zu Farid Bang und Kollega fahren nach Auschwitz. Allein diese Überschrift, sorry Leute, ey, war echt, diese Überschrift, Kollega und Farid Bang fahren nach Auschwitz. Deutsche Tim und Struppi.
Ja, lass ihn mal fahren. Gelacht.
Alleine diese Vorstellung, dass da von Comic gibt, wie Kollege und Farid Bang nach Auschwitz fahren und sich dann da auf, dann auf einmal alles klar
wird, weißt du? Das wird bestimmt ein Comic geben. Ich habe übrigens, vielen Dank nochmal.
Wird Roos mitfahren? Wird Roos mitfahren?
Roos wird mitfahren und wird auf alle Fälle für, wo ist er, hiphop.de oder Straße, hiphop.de, glaube ich.
Roos ist, glaube ich, alleine, Roos braucht keine Plattform, Roos ist die Plattform.
Leute, was geht ab? Ich war mit Kolle und Farid in Auschwitz und dann haben wir noch die Turntables, dann kam noch hier MC Mike und hat noch die Turntables ausgepackt. Nee. Und dann, nee, das wird nicht passieren, aber Roos wird da auf alle Fälle mitfahren, oder?
Ich glaube, ich weiß nicht genau, er wird auf jeden Fall dann nicht die Kamera anschmeißen. Das Krasse ist an diesem, du hast da, wenn du da bist, wenn dir das nicht Respekt einflößt, wenn du da noch in der Lage bist, die Kamera anzuschmeißen und irgendwie einen kultig in die Kamera reinzugrölen und einen Clip zu machen.
Instagram-Story.
Eine Instagram-Story, wenn das Stefanie Giesinger noch irgendwie sich um ihren Pony kümmert, wenn die durch Richtung Auschwitz-Birkenau läuft, das ist wirklich, das zieht dir echt die Schuhe aus, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dann kommt mir wieder dieses Bild in den Kopf von diesem einen riesigen Ausstellungsraum im Stammlager in Auschwitz, wo nur Schuhe sind. Die sind nämlich noch alle übrig von den vergasten Leuten. Ein ganzer Raum, ein Berg nur mit Schuhen, Kinderschuhe, Erwachsenenschuhe. Und du stehst davor und denkst so, Und dann immer wieder, weißt du, und dann immer wieder diese, was auch das große Missverständnis ist, diese ganzen SS-Leute, die dann da links herum, links und rechts neben diesem Lager gewohnt haben und gearbeitet haben, dass das Bösewichte waren, ne? Also im Sinne von, dass das Leute mit einem Evil Mindset und Plan waren. Nee, die haben das nur hinbekommen, weil die gedacht haben, die tun was Gutes. Die tun was Gutes für irgendwas, für Deutschland oder für was auch immer. Das haben die alles nur gemacht, weil die gedacht haben, das ist für eine gute Sache. Und so weit in so eine perverse Gedankenwelt musst du dich erstmal reindrehen, dass du denkst, dass es was eine gute Idee ist, 1 Million Leute, Frauen, Kinder, maschinenmäßig, Tausende am Tag umzubringen in irgendwelchen extra gebauten Gaskammern, weil das effizienter ist. Das so weit muss es erstmal kommen, dass du denkst, dass das gut ist. Weißt du? Und wenn du da stehst, also ich bin vor allem bei dieser ganzen Geschichte darauf gespannt, wie lange werden die da sein? Werden die da mit einer Ort, wird er daraus irgendeine Doku machen hinterher? Oder hält er einfach mal die Fresse, fährt da hin, guckt sich das an, lässt das mal ein bisschen ziehen, und denkt da mal ein bisschen drüber nach. Weil wenn du da nicht weißt, es gibt was größer ist als du, dann weißt du es wirklich nirgendwo.
Was größer würde ich jetzt, also was grauenhaft, so grauenhaft ist, dass man sich es gar nicht richtig vorstellen kann und auch gar nicht darüber so eine, egal, lass uns doch mal jetzt ganz kurz was Positives nochmal.
Ja, Entschuldigung, aber ich sehe das hier mal auf meinem Bildschirm steht diese Überschrift mit diesem Gag darüber. Es ist auf jeden Fall, ja, sorry, es geht ja heute um die Leute. Heute wollen wir die Leute mal nicht runterziehen, wie sonst mit unseren privaten, ethischen und moralischen Problemchen, mit denen wir so rum. Jeder hat ja einen Rucksack zu tragen. Jeder hat ja sein Päckchen zu tragen. Wie alle
jeder
haben
hat sein kleines Auschwitz zu tragen, ich weiß.
Nein, Olli.
Ja, mein Gott, das war doch jetzt einfach nur, um so ein bisschen auf verquere Art und Weise hier davon loszukommen, von dem Thema. Ich wollte auf alle Fälle dir erzählen, dass ich gerade Juna Bomber gucke. Passt überhaupt nicht jetzt danach, dass du erzählst.
Hab ich dir doch empfohlen vor einiger Zeit.
Hast du mir empfohlen? Wollte ich gerade sagen, hast du mir empfohlen. Mega spannend. Was für ein Fall. Hast du den Fall um den Juna Bomber, ja? Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Ted hieß er mit Vornamen. Du weißt es vielleicht, wie er weiter ausgesprochen wird. Ist, auf alle Fälle, hast du
Kaczynski.
Den Fall damals...
Heißt er nicht Kaczynski?
Ted Kaczynski. Hast du den Fall damals mitbekommen, dass der damals in den Medien war? Ich habe es nämlich tatsächlich nicht. Ich habe von O.J. Simpson und ähnlichen Fällen, die jetzt auch in Dokumentationen bzw. in Serien aufgearbeitet wird, mitbekommen. Allerdings von diesem Fall hatte ich, vom Juna Bomber habe ich so gut, ich glaube, ich habe mal eine Überschrift gelesen, aber das ist ja wirklich eine enorme Geschichte, was für ein Typ das war. Ne? Ja. Und natürlich jemand, der dann aber auch irgendwie 16 Leute umgebracht hat, was nicht, was man jetzt eigentlich schönreden sollte oder sonst irgendwas. Trotzdem dieses Manifest, was er rausgehauen hat und das dann tatsächlich aus diesem Fall eigentlich erst so Forensik richtig entstanden ist, das ist alles wahnsinnig interessant. Hast du die Nachfolgesendung Mindhunter auch schon gesehen?
Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Ich fand das dann irgendwann, ich fand es auch spannend und hab gedacht, ich würde mir also mehr von dieses Ding will ich dann nochmal sehen mit einem anderen Fall. Aber Juna Bomber kenne ich und zwar Ende der 90er Jahre habe ich mich für eine kurze Zeit in so Computer Lötlurchkreisen rumgetrieben. Wir haben damals als noch wirklich keiner mit Computern sich auskannte, haben wir schon irgendwelche, meine, nicht groß, nicht schlimm und so, aber es gab so ein paar Programme im Internet, mit denen man Quatsch machen konnte und eins davon war zum Beispiel eins, mit dem man E-Mails faken konnte, also wo man quasi falsche Absenderadressen, man konnte massenhaft unter falschen Absendern E-Mails verschicken und da war damals das Phantombild vom Juna Bomber drauf und das hieß glaube ich sogar Juna Bomber, also Mitte der 90er Jahre und deswegen habe ich diesen Fall schon lange irgendwie auf dem Schirm, aber so im Detail nicht und dieses Manifest habe ich mir erst danach durchgelesen, wo man dann teilweise denkt man so, ah ja, Ah ja, okay, es ist nicht so, so verkehrt ist das alles nicht, er ist halt durchgeknallt. Na, also das
es ist alles nicht so verkehrt, ob man jetzt tatsächlich dann Briefbomben losschicken muss, um Leute umzubringen, um sein Manifest durchzusetzen, ist natürlich auch alles, müssen wir gar nicht drüber reden. Ist aber ein faszinierender Fall, wirklich interessanter
das,
Fall.
Das war so ein ja. Focus-Online-Ansatz. Muss man Briefbomben verschicken, um seinen eigenen durchgeknallten
Hab ich selber gemerkt dabei. Stimmt vollkommen. Dumm ausgedrückt. Es ist aber auch, man muss ganz kurz sagen, für unsere Fans, wir sind ja auch eine gläserne Sendung. Es ist Freitagmorgen, relativ früh am Morgen noch. Ich bin heute Morgen aufgestanden, musste ein paar Sachen erledigen, bin noch ein bisschen verschlafen tatsächlich. Und da funktioniert die Moderationsmaschine, die kleine Moderationsmaschine in mir, ne? Der kleine Moderator in mir. Also der in einem jedem drinsteckt, tatsächlich. Wenn man sich diesen Beruf hier hingegeben hat. Ne? Was für ein kleiner Moderator ist in dir drin? In mir wäre das, glaube ich, tatsächlich so ein coolen Kampf. Was für ein, wenn der kleine, alte, legendäre Moderator, welchen hättest du gerne in dir drin?
Es ist, glaube ich, eine Mischung aus coolen Kampf und Rudi
Schmidt, Karel. Harald Schmidt.
Ist Harald Schmidt schon in der Riege der legendären alten Moderatoren? Ich glaube noch nicht.
Naja, der ist ja auch jenseits der 60 jetzt, oder? Inzwischen?
Und, ich kenne, also sowohl hinter den Kulissen als auch vor den Kulissen hat Schmidt und Karel immer eine Sache unterschieden und damit hat Rudi Harald immer aufgezogen. Er hat immer gesagt, Harald, weißt du was, als Showmaster, da musst du auch in der Lage sein, Leute zum Weinen zu bringen. Und da hat Harald sich immer lustig drüber gemacht. Aber eigentlich stimmt das. Es ist tatsächlich, musst du was von dir hergeben, was Harald Schmidt nicht zu geben bereit war. Er war nicht zu bereit, das herauszugeben.
Aber bist du bereit, sowas zu geben, zum Beispiel?
Ich glaube, das ist schon passiert, glaube ich. Also spätestens bei dieser Erdogan-Geschichte war gar keine Wahl mehr, da irgendwie Schwäche durchscheinen zu lassen. Und das ist aber sehr befreiend. Ich habe das aber auch schon, bei Rusch und Böhmermann war das auch schon so, scheitern in einer Talkshow und auch zeigen, dass man irgendwie Loser ist und so, das ist total befreiend. Was willst du denn den Leuten vorgaukeln, dass du es nicht bist? So, also willst du den Leuten, wenn du diese Flanke aufmachst und verwundbar bist, dann bist du eigentlich, was soll denn noch passieren? Also wenn du den Leuten sagst, pass mal auf hier, es gibt Seiten an mir, die nicht fertig sind und die nie fertig sein werden und die genauso sind wie bei euch, dann verbindest du dich mit Leuten irgendwie auf das, was soll denn noch passieren? Dann bist du auch nicht so verkrampft.
Wenn man einmal, ist der Ruf ruiniert, wie es so schön heißt, aber auch so ähnlich, wenn man einmal vielleicht eine Brüchigkeit zugelassen hat oder was passiert ist, was auch man, sag ich mal, im großen Maße nicht verstecken konnte, dann ist das vielleicht so. Der große Bruch, aber die Sache ist ja auch die, wenn wir gerade über Kollega zum Beispiel reden, wo ja auch nun mal in den Medien die ganze Zeit...
Da muss der Bruch kommen.
Ist ja eigentlich jetzt gerade schon gekommen bei dem, weil natürlich ist es einerseits so, dass ich habe auf YouTube auch ein langes Plädoyer gehalten, wie ideenreich ich seine Wortspiele und alles fand, wie cool ich... Deswegen fällt es mir auch schwer darüber, sich jetzt nur komplett lustig zu machen über jemanden, den ich irgendwie sehr unterhaltsam gefunden habe. Aber es ist auch eine Sache, darüber wollte ich noch einmal mit dir kurz reden, über diese Hip-Hop-Geschichte. Es wird sich so viel über diese ganze Geschichte aufgeregt. Es ist, wir leben auch in so einer MeToo-Debatte und jahrelang ging es halt im Hip-Hop nur darum, und das ist ja immer dieses Stilmittel, dass ist es denn weniger wert, dass jahrelang, sage ich mal, Sexismus, Frauen unterdrückt wurden, also in den Texten und ähnliche Sachen, sind die denn weniger wert als die antisemitischen Äußerungen von Kollega, müsste man nicht grundsätzlich dann dieses ganze Ding mehr hinterfragen, außer dem Fokus jetzt ausgerechnet auf diese Sache zu tun, weil ich finde, es gibt im Hip-Hop so viele Sachen, wo man das wirklich hinterfragen kann, was aber auch jahrelang keiner gemacht hat. Und durch diese Echo-Debatte und auch durch die Bild-Zeitung ist da irgendwie der Fokus genau darauf gelegt worden. Und das stört mich auch an der ganzen Geschichte so ein bisschen, als wenn das eine weniger, ich finde das alles nicht so richtig geil, ne? Und gegen Schwule zu hetzen, gegen Frauen zu hetzen oder natürlich auch antisemitische Verschwörungstheorien oder ähnliches zu verbreiten. Das ist auch alles gleich scheiße eigentlich, oder? Das muss man auch mal sagen. Nee. Das ist meine Meinung, ja.
Meine Meinung jetzt hier.
Ich lese gerade was. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in die Sendung, weil es geht ja heute nur um die Leute. It's about you. Aber es ist ja letztlich kommt das von den Leuten.
Kriegen wir gut hin gerade, nur über die Leute.
Pass mal, eine Humorumfrage lese ich hier gerade. Und zwar hat ein Meinungsforschungsinstitut eine Umfrage gemacht, das Meinungsforschungsinstitut Splendid Research unter 1016 Menschen. Also im Internetzeitalter eine unfassbar große Probandenmenge. Und die haben folgendes, Überschrift ist, ich lese es hier bei media.de, Humorumfrage. Die meisten kennen Otto, aber über Mario Barth und Jan Böhmermann können die Deutschen nicht lachen. Und dann beginnt das der Artikel mit Jan Böhmermann.
Hey, über Mario Barth können die Leute nicht lachen. Nee. Der ist doch der erfolgreichste Komiker Deutschlands.
Jan Böhmermann, Helge Schneider und Mario Barth. Mhm. Das Trio ist bei den Deutschen nicht nur unbeliebt. Die Befragten finden diese drei auch überhaupt nicht lustig. Und zwar kommt nämlich raus, dass 37% zu Helge Schneiders Witzen keinen Zugang finden und ihn als nicht lustig bewerten. 37%. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Das
sind aber auch die 37% Leute, die dafür sorgen, dass der halt so eine Legende ist. Weil ich glaube, wenn du jemanden, wenn jemand genial ist oder besonders ist, dann versteht ihn auch ein großer Teil der Leute nicht. Das muss man sagen.
Die Spitzenplätze, die Spitzenplätze bei der Intelligenz des Humors. Also 1000 dumme Menschen bewerten Witze nach dem Grad der Intelligenz. Die Spitzenplätze bei der Intelligenz des Humors sichern sich Volker Pispers, Eckart von Hirschhausen und Hagen Reeters. Sie schaffen es also, um jetzt mal meine Interpretation dieser Umfrage kurz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sie schaffen es also am ehesten, den Eindruck zu hinterlassen, dass ihre Witze intelligent sind. Darum geht mehr ist es ja eigentlich nicht.
Ach so, also, darum geht's. Ja.
Darum geht's. Aber okay. Finde ich super. 37%, ich hätte...
Also wo war das? Wo war die Umfrage?
Media.de. Ich will jetzt gerne wissen, wie viel Prozent finden denn
dich nicht gut.
Ja, aber
1000%
der Deutschen mögen Jan Böhmermann nicht. Mehr Leute finden Helge Schneider nicht gut, als mich nicht gut finden. Und aus meiner eigenen Wahrnehmung kann das eigentlich nicht sein, weil ich finde, Helge Schneider macht bessere Sachen als ich.
Ja, weiß ich nicht.
Kann also man, ist zumindest deutlich musikalisch talentierter. Ich finde ihn lustiger als meine Sachen.
Das ist er. Helge Schneider ist großartig, immer noch, wird er auch immer bleiben, das ist nun mal so. Und ja. Helge Schneider ist, den lieben auch alle. Ich glaube auch, dass tatsächlich, es ist ja so in diesen höheren Riegen, sage ich mal, von Legendenstatus wie Otto, wie Olli Dittrich oder ähnliche Leute, die alle sind auch Fan von Helge Schneider. Also ich habe mit Olli Dittrich drüber geredet neulich und er meinte auch, also was so resolutes Verhalten angeht als Künstler, da können wir uns alle von Helge Schneider echt eine Scheibe abschneiden.
Ja, mega.
Und das muss man, und das ist auch wirklich, wenn es ein Vorbild gibt und auch wenn es jetzt doof ist, Helge Schneider zum 1000. Mal zu loben dafür, man kann es gar nicht oft genug sagen, der ist wirklich resolut gewesen, was gewisse Sachen angeht, mit Erwartungshaltung vom Publikum oder das zu machen, was alle Leute immer nur wollen und ähnlichen, der hat sich wirklich da so freigespielt. Und wie gesagt, ich habe es auch schon in der Sendung zweimal erzählt, dieser legendäre Auftritt im Schmitz-Tivoli, wo ich ihn zum ersten Mal, ich habe ihn nicht zum ersten Mal da gesehen, aber zum ersten Mal vor großem Haus, 93, 94, Katzenklo war draußen, die Leute kamen mit so Mexiko-Hüten, alle waren angesoffen, haben rumgebrüllt, Helge, Helge, gerufen, während er angefangen hat, Musik zu machen. Und dann hat er die ersten 45 Minuten instrumentale Jazz-Standards oder Improvisation gemacht, bis die ersten Leute genervt gegangen sind. Und dann sind wirklich so 20-30% der Zuschauer so gegangen oder waren verwirrt. Und dann irgendwann hat er angefangen, ein Feuerwerk abzufackeln, nachdem das irgendwie sich alles beruhigt hatte und er auch das Publikum zermürbt hat. Und dann gab es wirklich ein wahnsinniges Programm. Das werde ich nie vergessen. Das war so eine Meisterleistung.
Auch ein geiler Trick.
Man muss auch eine Sache, du stehst auf der Bühne und bist ja eigentlich alleine. Vielleicht hast du noch eine Band hinter dir, aber die Leute sind da. Es geht um dich an diesem Abend. Und du hast diese Verantwortung. Und sich dann darauf aufzustellen und zu sagen, ja, ich mache jetzt das nicht, was ihr macht und ich beschimpfe euch auch nicht, was meine Art und Weise damals gewesen wäre, wenn man mich nicht verstanden hat. Ich habe wahnsinnig auf das Publikum früher beschimpft, bin von der Bühne gegangen, peinliche liebe Sachen gemacht.
Liebe Grüße nach Wien, ne?
Da hab ich, inzwischen bin ich nur noch beleidigt wie so ein Gockel von der Bühne, wenn es mir nicht gefällt. Aber früher habe ich dann auch oft, also der legendäre erste Auftritt in Berlin im Sage Club, als ich auf der Bühne stand und dann gesagt habe, ihr seid eine beschissene MTV-Generation, ihr könnt noch nicht mal 5 Minuten mehr zuhören, und einen Tisch umgedreht habe und alle im Publikum dachten, was ist das für ein Vollidiot? Also das war wirklich also ganz, ganz, also einer der schlimmsten Augenblicke meines Lebens auf der Bühne. Da hätte die Karriere auch ganz schnell zusammenfallen können. Nee, ganz ehrlich, Helge Schneider, was das angeht, ganz groß, und trotzdem auch jemand, der nicht auf die Bühne geht nach dem Motto, nee, ich mache jetzt nur, was ich will, ich bin Künstler, der liebt sein Publikum. Publikum ja trotzdem, aber er liebt es jetzt nicht so sehr, oder er liebt den Fame und das alles nicht so sehr, dass er dafür seine Seele zerbrechen lässt und dann auf einmal so ein Roy Black wird. Roy Black, der ja eigentlich tief im Herzen ein derber Darkmetaller war oder ein Typ, der gerne Rock'n'Roll gemacht hätte, aber leider es nie über die Schlagerkarriere hinausgebracht hat. Das ist das Ding, da muss man sich als Künstler natürlich beschützen, dass du nicht irgendwie zum Abziehbild von einer Sache wirst, die du einmal in deinem Leben gemacht hast und die man jetzt immer wieder von dir verlangt oder irgendeine andere Erwartungshaltung erfüllst. Ja, Helge Schneider, ne? Gut. haben wir das mega auch gut abgearbeitet. Mega gut.
Mega gut. Ey, jetzt habe ich noch mal kurz eine.
Ganz ehrlich, was für eine Umfrage muss denn das gewesen sein, Jan? Helge Schneiders Humor, da kann ich nicht drüber lachen und so. Das sind aber wirklich dumme Leute, ganz ehrlich. Wer das, auch das Dadaistische daran oder das Verquerte oder dass es auch ab und zu albern ist und manchmal auch wirklich wahnsinnig schlau um die Ecke und das alles immer aus so einem Impuls herauskommt und manches halt wahnsinnig vorbereitet ist, was man nicht merkt und manches einfach direkt da auf der Bühne improvisiert wird. Diese Mischung macht dem keiner nach.
Ja. Was wollte ich? Ach so.
Ja, ich reg mich auf über die Leute, die
nicht verstehen. Wir erinnern uns mal bitte ganz kurz. Wir machen heute About You. Es geht um die Leute heute. Haben wir denn schon genug Service? Wollen wir den Leuten noch ein bisschen Service?
Ja, wir machen heute die großen
Kochrezepte kamen super an. Die großen fünf Komplimente an die Leute. Großen fünf Komplimente an About You, nur für die Leute. Also
die großen fünf Glanzpakete, wenn man nach Auschwitz fährt. Was hältst du davon?
Nein, Olli, bitte nicht. Nee?
Okay.
Nein, das Ding ist, du bist da und du findest es moralisch verwerflich, alleine daran zu denken, dass du Hunger hast, weil du weißt, da sind einfach Leute, die haben einfach Leute 3 Jahre nicht zu essen bekommen oder fast nichts jeden Tag und haben sich quasi gegenseitig totgeschlagen wegen irgendwie vertrocknetem Brot und so. Und so. Solche Geschichten sind da passiert. Und also ja. Ohne das jetzt wirklich, weil
ich
das...
Ich weiß,
das,
ja, oh Mann.
Ey, komm, ja. Lass mich das einmal nochmal, weil das jetzt, ich werde es auch nicht im Detail ausführen, weil das auch, das finde ich dann wirklich, das Thema zu behandeln, finde ich okay und auch da so ein bisschen leichter mit umzugehen im Sinne von, das Thema muss man ansprechen und durchscheinen lassen, man weiß, dass es wichtig ist und schwierig und groß und viel größer als man selber, aber es gibt eine Sache, die man, oder mehrere Sachen, die man im Detail dann eben auch in so einer Sendung nicht erzählen sollte und wenn man da mal ist oder wenn ihr da mal sein solltet, About You oder wenn ihr da mal hinfahrt mit der Schulklasse oder mit alleine, mit dem Auto, im polnischen Mietwagen, wo ich dann zum ersten Mal gedacht habe, okay, das war, als ich in dieser im Stammlager war, in der das kann ich gar nicht erzählen. Also es gibt auf jeden Fall ein Gebäude oder einen Raum, der immer noch erhalten ist. Es gibt auf jeden Fall,
Bogen. Ja. Ich krieg den Bogen dann auch nicht mehr hin zu so ein bisschen was Leichten heute noch. Wenn du jetzt noch mal da ganz tief in die, dass das eine der schrecklichsten Geschichten der Menschheit ist, ist eh klar, wirklich. Und das ist,
so. Und jetzt lass uns mal kurz über was Positives reden.
Ja, über Tuffi noch mal kurz. Können wir ganz, Mahnwache für Tuffi.
Wenn der Elefant aus der Schwebebahn fällt.
Ich wollte mal fragen, wer hätte alles Bock? Mahnwache für Tuffi. Ich könnte Kontakte zu Spiegel klar machen, dass die da auch einen Bericht über uns machen dann, dass wir uns hinstellen in Wuppertal vor der Schwebebahn und jetzt 50 Jahre später nochmal eine Mahnwache machen. Vielleicht
warum?
Hier, DJ Kotze legt auf, Jan kommt vielleicht vorbei mit dem Tanzorchester und wir machen Mahnwache für Tuffi. Wer hat Bock? Das ist mal eine kurze Frage.
Ja. Das Foto, also das haben übrigens viele Leute geschrieben, das Foto ist eine Fotomontage gewesen. Das ist eine, weil es hat...
War aber auch ziemlich deutlich zu sehen, dass das eine Fotomontage war. Ganz ehrlich.
Aber das ist eine geile Idee. Tuffi, warum? Warum Tuffi? Why? Aber ich meine, er hat ja noch lange gelebt, aber trotzdem ist er an gebrochenem Herzen gestorben am Ende, weil er die Fahrt nicht zu Ende hat machen dürfen.
Ja, er wollte noch mal, aber sie haben ihn nicht mehr gelassen. Aber er hat dann, glaube ich, von Jochen Schweizer Bungee-Jumping irgendwie so einen Sprung umsonst bekommen oder so. Keine Ahnung, der wurde dann mit so verschiedenen Lifestyle-Accessoires ausgestattet. Paragliding hat er gemacht an der Nordsee.
Schweizer Gutschein, mir läuft das Wasser auseinander, das ist scheiße.
Dann hat er hier Heidepark, durfte er machen. Scheiße, wir können heute die großen 5-Trost-Veranstaltungen machen, die Tuffi damals machen durfte, wenn er aus der Schwebebahn gefallen ist. Ja, was waren die großen 5 Tuffi-Versöhnungsaktionen vom Zirkusdirektor Althoff, oder wie er hieß, um Tuffi das irgendwie aus dem... Weil du weißt ja auch, dass ein Elefant... Das machen wir, ich finde, das machen wir heute. Wir machen die großen 5 Versöhnungsaktionen vom Zirkusdirektor für Tuffi.
Das ist schon gerade. Ich hab Nasendusche von innen gemacht gerade. Alter, mir ist gerade, ich habe gerade in dem Moment, als du Jochen allein die Vorstellung, dass er so einen großen Jochen Schweizer Eventgutschein geschenkt hat. Und dann einfach nur mal.
Aber du weißt ja.
Vom Hamburger Fernsehturm mal runterspringen darf.
Aber es war auch so, dass Tuffi, wenn du über Jochen Schweizer gesprungen bist, dann hast du ein Shirt bekommen, da stand drauf, I did it. Und Tuffi ist 20 Jahre mit diesem Shirt rumgelaufen, mit diesem I did it Shirt von Jochen Schweizer, Bungee Jumping. Und wir dürfen nicht so viel diese Idee, die fünf großen Events, die Tuffi machen durfte, die aber nie publiziert wurde. Das machen wir. Sagen wir das mal schnell. Ja.
Was?
Lass uns mal eine kleine Pause machen und einen Song und vielleicht.
Oh Gott, ey. Oh, ja. Kam hier alles raus gerade, wie in der Schule. Wie so, weißt du, wo dann so manchmal irgendwie die Capri-Sonne aus der Nase rausgelaufen ist.
Ja, das kenne ich auch noch. Aber einen guten Pemmelwitz. Einen guten Pemmelwitz. Ja. Ich wünsche mir jetzt mal ein Lied für die Playlist. Lass mich mal kurz gucken, was ich hier noch. Es gibt so viele gute Sachen gerade. Ich höre gerade so viele gute Musik, so unterschiedliche. Manches bin ich aber noch nicht bereit zu teilen, weil ich es gerade selber erst für mich entdeckt habe. Kennt ihr das? Ja, das kennen doch alle hier wahrscheinlich auch so. Ich wünsche mir jetzt. Es ist Sommer, es ist eine leichte Zeit. Habe ich mir schon gewünscht, den neuen Frank Turner Song Be More Kind? Haben wir den schon auf der Liste so? Kannst du mal gucken? Frank Turner, Be More Kind. Vielleicht habe ich den letzte oder vorletzte Woche schon raufgetan.
Okay, ist schon drauf. Ja,
mach mal weiter.
I believe in a thing called love. Das kommt von mir drauf. I believe in it from the darkness. Ist ein One-Hit-Wonder, aber trotzdem ein schöner Song.
Dann mache ich mal einen Song drauf von Robert E. Earl Keane. Ein Song darüber, It's Feel So Good Feeling Good Again. Ein Song darüber, wenn die Leichtigkeit wieder in dein Leben kommt. Dieser Moment, wenn du auf einmal merkst, oft merkt man das gar nicht. Man trägt so seine Schwermut mit sich durchs Leben. Und der Augenblick im Leben tatsächlich, wo man auf einmal wieder merkt, hey, eigentlich geht's mir richtig gut. Und ich rede jetzt nicht vom Wohlstand oder Ähnlichem, sondern seelisch, dass man sich auf einmal befreit hat von Sachen, die vielleicht schon Jahre zurückliegen oder so, aber man die verdauen musste. Dieses leichte Gefühl, auf einmal, hey, ich bin wieder beschwingt und mit Leichtigkeit gesegnet. Dieses Gefühl verbreitet das Lied von Robert Earl Keane, Feeling Good Again. Das hören wir jetzt. Und danach machen wir gleich mit euch zusammen, weil es ist eure Sendung. It's all about you. Wir machen gleich die großen 5 Versöhnungsaktionen vom Zirkusdirektor mit Tuffy. Bis gleich. Hey, hier sind Jan und Olli. Wir sind wieder da. Oh, die Morning Show. Total verrückte Podcast. Hey Jan, wie bist du drauf heute?
Ich bin super drauf. Yeah.
Das ist eure Sendung. All About You. Fest und flauschig. Die Special-Sendung.
It's all about you today.
Yeah. Guck mal, ich hab jetzt angefangen, so wieder so Beats zu machen und sowas alles. Ich glaube, ich werde die Sendung demnächst wieder ein bisschen musikalisch untermalen, Jan.
Machst du jetzt Funk oder was? Wir ab und zu mal neue Musikrichtung testen.
Wir machen das klar. Nee, auf alle Fälle dachte ich, wir müssen ein bisschen flotter werden für die jungen Leute da draußen. Flotter. So ein bisschen flotter werden. Hast du die Flodders damals eigentlich gesehen?
Ja, das fand ich so mittelgut. War immer so abgekult. Es war so in der Zeit, wo auch alle mal eine schrecklich nette Familie geguckt haben mit El Bundy und dann war die Flodders war noch ein krasser und so. Fand ich aber immer irgendwie scheiße. Weiß ich nicht.
Ich habe El Bundy auch immer geguckt und im Nachhinein muss ich sagen, fand ich es gar nicht so geil. Ich habe es damals geguckt, weil alle das gesehen haben und dann gab es in der großen Freiheit in Hamburg die El Bundy Party. Da wollten alle Kumpels von mir hin und da wurden dann so Socken irgendwie auf Leinen gehängt. Das war die ganze El Bundy Party, glaube ich, weil das irgendwas mit Socken oder mit Schuh, weil er Schuhverkäufer war. Aber im Nachhinein ist nicht viel geblieben. Der Impuls noch einmal, ich heirate eine schrecklich nette Familie zu gucken, ist nicht mehr aufgetaucht bei mir. Gibt da einige Sachen. Die Flodders habe ich auch nicht gesehen. Was ist mit einem
Wobei Christina Applegate? Habe ich haben wir noch letzte Woche drüber gesprochen. Christina Applegate und wie heißt nochmal El Bundy bei Modern Family. Das sind ja so die beiden. Ach nee, Quatsch. Und Kathy, wie heißt die andere nochmal? Kathy
Hart, oder?
Nein, die Frau gespielt hat. Der Kleine, also Bud, Kleine
ist hart, aber herzlich, ja.
Der ist verschwunden und sie ist die Stimme von Bud. Er ist irgendwie weg. Bud, meine ich? Tue ich vielleicht auch unrecht.
Nee, Bud war der Hund.
Weiß ich nicht mehr genau. Also es gab die Familie, die Frau mit der riesigen Perücke. Sie ist Synchronsprecherin, erfolgreich, hat zum Beispiel Futurama gesprochen, das weiß ich. Dann der Darsteller Ed McMahon, sorry, Ey, ich bin schlecht mit diesen Namen. Also er, der Mann, El Bundy, ist quasi später bei Modern Family viele andere gute komische Sachen gemacht. Christina Applegate, also Kelly, die Blonde, die hat wirklich mit vielen lustigen Rollen, ist danach noch in Erscheinung getreten. Nur er ist irgendwie so ein bisschen weg. Der kleine Junge, der Bart, keine Ahnung.
Das ist ja immer das Problem mit den Kinderstars, dass sie dann später anfangen, nichts mehr zu machen. Früh angefangen, früh aufgehört.
Ey, ich habe noch eine Frage an dich, wegen prominenten Freunden. Wenn das für die Leute okay ist, dass wir das ganz kurz klären, obwohl es ja heute wirklich nur um sie geht. Aber es geht auch um jemanden, liebe Hörerinnen und Hörer, den ihr vielleicht auch kennt. Und zwar geht es um Thomas Gottschalk. Der war eine Zeit lang bei Twitter sehr aktiv, was ja mein natürliches Umfeld ist. Und da habe ich mich total gefreut. Ey, Tommy, habe ich dann immer gedacht, Mensch, ist ja super.
Habt ihr geschrieben?
Der bringt... Nee, ab und zu habe ich dann mal Sachen von ihm retweetet, er hat mir mal geantwortet und er hat sich überhaupt mit sehr guten Instinktiv mit den Besten verbunden und hat die freundlichen, netten mit dem großen Herzen irgendwie auch gepusht und die haben ihn gepusht und so. Und dann ist er irgendwann verschwunden, weil irgendwie sich Leute zu sehr über einen Witz von ihm aufgeregt haben, die Empörungsmaschine angesprungen ist und hat er keinen Bock mehr gehabt. So, jetzt ist aber Folgendes passiert, wir haben ja am 18.05., also diese Woche beginnt meine Tour, also nächste Woche in München am 10. geht's los.
Deine viertägige Tour, ja.
Ja, Mini-Tour. Also wir haben nur 4 Auftritte. Am 10. geht's los in München. Um 13 Uhr übrigens ist eine große Demo am Marienplatz gegen das neue Polizeiaufgabengesetz. Dass die Polizei in Bayern jetzt irgendwie Maschinengewehre bekommt und keine Ahnung, Leute mit Ninja-Sternen bewerfen darf, wenn die irgendwie schief einen angucken. Da ist eine große Demo. Ich weiß nicht, ob ich das da hinschaffe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da viele Leute sein werden. Und abends ist das Konzert. Und am 18. Mai bin ich in Berlin im Tempodrom. Und da treten einige Überraschungsgäste auf und so. Ich darf, will da noch nicht viel verraten, aber es hat auch vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr, als ich bekannt gegeben habe, dass wir da eine Tour machen, Thomas Gottschalk gesagt, am 18.05., oh, da komme ich gerne, da habe ich Geburtstag, da bin ich in Berlin, kann ich mit euch feiern. Mit dem Orchester und mit ganz vielen Leuten, mit ganz vielen netten Leuten, die sich megamäßig freuen würden, wenn er kommt. Und habe ich gedacht, oh Mensch, das ist ja ein geiles Angebot, auf jeden Fall komm vorbei. Du musst auch gar nichts machen, du musst auf der Bühne sitzen und du wirst von Leuten gefeiert, die du quasi als Ersatz erziehungsberechtigter großgezogen hast. Und er hat sich aber seitdem nicht wieder gemeldet. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob ich mich trauen soll, ihn zu fragen, ob er immer noch Lust hat zu kommen, ob er vielleicht was Besseres vorhat, ob er vielleicht für 10 Minuten auf die Bühne, dann bereiten wir ein Ständchen vor und dann kriegt er irgendwie ein Geschenk und dann darf er wieder irgendwie ins Borchardt gehen und Schnitzel essen oder was auch immer er in Berlin macht, wenn er überhaupt da ist. Ob ich ihn jetzt nochmal anschreiben soll, dass er herzlich eingeladen ist. Was meinst du denn, Olli?
Ja, ich würde ihn aber nicht anschreiben mit der Aufforderung, seinen Geburtstag auf der Bühne zu feiern. Ich würde weil ist es ein runder Geburtstag? Nee, ne? Es ist irgendwie
ich guck mal kurz.
Thomas ist der 65. schon? Ist es schon der 65.? Ich weiß nicht, wie alt er genau ist.
18. Mai 1950 geboren. Der wird also 68.
Dann würde ich versuchen, ihn auf eine kumpelhafte Art und Weise zu fragen, ob er Lust hat, rumzukommen. Hat doch eh wahrscheinlich nichts vor. Schreib doch auch einfach, hast doch wahrscheinlich eh nichts vor. Und das ist auch immer so sehr herzlich.
Ich schreibe mal kurz die E-Mail.
Ich schreibe mal ganz kurz. Hallo Tommy, hier ist Jan. Ich würde gleich mit Tommy kommen. Also erstmal mit Tommy, gar nicht erst mit Herr Gottschalk oder so.
Olli, pass auf, hör mal, ganz kurz mal zu. Ich schreibe jetzt wirklich die E-Mail.
Ja, weiß ich.
Also ich kann nicht mit Hey Tommy anfangen. Hey Tommy ist total scheiße.
Wie fängst denn du an?
Hey Tommy, wie klingt das denn? Ich würde nicht Hey
Tommy. Hi Tommy, hier ist Jan. Das klingt wie Kollegen, ist buddymäßig, ist Bonding gleich, ist nicht von wegen. Lieber Herr Gottschalk, vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Ich bin Jan Böhmermann. Ja, vor einem Jahr hatte ich diesen Erdogan-Skandal. Sie fangen mit der Erdogan-Geschichte nochmal an. Erstmal auf und stell dich vor. Nein, du schreibst jetzt einfach, hallo Tommy, hier ist Jan.
Also erstmal betreff dein Geburtstag.
Show und dein Geburtstag.
Das kann ich nicht machen. Meinst du, dass er darauf anspringt? Nein, das kann ich nicht. Meine Show und dein Geburtstag.
Dein Geburtstag in unserer Show.
Dein Geburtstag. Nein, das ist auch scheiße. Dein Geburtstag einfach nur.
Nee, schreib einfach schon mal vor, damit er weiß, dass es... Betreffzeile, erinnerst du dich an dein Versprechen? Fragezeichen.
Das ist dann gleich mit Druck. Nein, das kannst du auch nicht machen. Das ist emotionale Erpressung. Das kannst du auch nicht. Erinnerst du dich an dein Versprechen? Nein, das kannst du auch nicht machen.
Oder dann Betreffzeile... genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Nee, herzlichen Glückwunsch. Nein, das ist, du machst Folgendes, als wenn das schon alles geklärt wäre. Du gehst davon aus, dass er kommt. Hey, noch mal kurz die Einzelheiten. Und dann fängst du direkt nicht an. Hi Tommy, hier ist Jan. Nochmal ganz kurz zu den Einzelheiten. 18. Mai, Tempodrom. Wäre cool, wenn du schon zum Soundcheck kommst. Schnittchen sind gestellt. Und wenn du nicht direkt Zeit hast, gib doch Managementnummer. Wir lassen dich abholen. Fahrer und alles ist schon organisiert. Ich würde es auf diese Nummer probieren.
Okay. Wirklich. Aber ich sag, hey Olli, hier schreibt Jan in Klammern. Hey Tommy, hier schreibt Jan in Klammern. Olli Schulz
diktiert, auch dabei.
Diktiert mir diese Mail.
Und jetzt geht's los mit: Hallo Tommy, hier ist dein lieber Kollege Jan.
Hier schreibt: Hey Tommy, hier schreibt dein Kollege, kann ich aber auch nicht schreiben. Kollege Jan.
Hier schreibt dein lieber Kollege Jan, der versucht, dein Spirit im Fernsehen weiterhin zu verbreiten.
Hier schreibt dein lieber Kollege Jan. Jan, Punkt, in Klammern hinter Olli Schulz, diktiert mir diese Mail, Punkt. So.
Der weiß doch gar nicht, wie ich bin. Der weiß doch gar nicht, wie
ich bin. Doch, der weiß, hundertprozentig weiß Thomas Gottschalk ganz genau, wer du bist. Hundertprozentig.
Muss ich ganz kurz sagen, jetzt Ego-Moment, öffentliche Veröffentlichung. Als Benjamin von Stuttgart-Barre, als ich ihn besucht habe vor 2 Wochen und Udo Lindenberg reinkam, meinte Benjamin zu ihm: Hier, kennst du eigentlich Olli Schulz? Ein Kumpel von mir. Und Udo Lindenberg: Ja, Olli, klingt ich noch. Und da habe ich mich mega gefreut. Ich habe mich mega gefreut. Es ist ein dummes menschliches Ego-Ding, aber ich habe mich mega gefreut. Geil, Udo kennt mich. Vielleicht hat er es auch nur gelogen, aber er hat es auf alle Fälle so überzeugt: Ja, Lungo, Olli, kenn ich doch, klar. Und mein Gott, egal. Weiter zur E-Mail. Also, hallo so, Tommy, hier schreibt dein lieber Kollege Jan.
Jan, Olli Schulz, gib mir diese Mail. Am 18.05. ist alles organisiert.
Am 18., genau. Ich wollte kurz nochmal die Einzelheiten für unsere Verabredung mit dir besprechen.
Am 18.05. ist, nein, das nicht. Mhm. Ich würde mit der Tür ins Haus fallen. Am 18.05. ist alles organisiert. Wie viele Leute sind im Tempodrom sitzend? Weiß das jemand? Weißt du das noch, wie viele Leute im Tempodrom reinpassen?
2500 hungrige Kehlen freuen sich auf deine hungrige Kehlen. Mäuler.
Was sagst du? Was war die Zahl?
3500 Fans und auch ich.
3500 freuen Fans sich und auch ich freuen sich
auf dein Tempodrom. Auf deinen zugesagten Gastauftritt.
Nein, nicht, ich kann nicht sagen, deinen zugesagten Gastauftritt. Das ist alles emotionale Erpressung. Am 18.05. ist alles organisiert in Berlin. Ich mache noch ein Smiley dahinter. So.
Genau.
3500 Fans und auch ich freuen sich im Tempodrom drauf, dir zusammen mit dem Orchester.
3500 Leute und auch ich freuen uns drauf, dir am 18. Mai auf der Bühne einen runterzuholen. Und dann in Klammern,
das übergriffig, da habe ich zu großem Respekt. Ich möchte keine Wichswitze in meiner ersten E-Mail an Thomas Gottschalk. 3500 Fans und ich freuen sich im Tempodrom.
Würden sich freuen.
Sich 3500 Fans und auch ich würden sich über einen
Gastauftritt auf der Bühne freuen.
3000 Fans und ich würden sich im Tempodrom
wahnsinnig
freuen,
wenn du vorbeikommst,
dir ein Ständchen zu singen. Punkt. Wir holen dich auch irgendwo ab und bringen dich da wieder hin.
Wir holen dich gerne ab. Und PS, Olli kommt auch. Also wenn der kommt, komme ich. Also wenn Olli würde auch kommen.
Wir holen dich gerne ab und bringen dich.
Ich würde ihn persönlich abholen. Wie ist denn das? Ganz ehrlich. Olli kommt vorbei und holt ihn mit seinem Kombi ab. Ich komme mit meinem alten Kombi vorbei und hole ihn ab.
Kombi.
Ein Fahrkombi.
Der erste sagt es dann: Ey Thomas, ich muss mich entschuldigen, es ist ein bisschen unaufgeräumt und die Hundehaare, sorry, habe ich nicht weggekriegt. Weißt du, so diesen Entschuldigungssatz.
Genau.
Sorry wegen der Sitze
schon.
Nee, aber mal, genau. Sorry wegen der Sitze ist so ein geiler Satz, wo man auch, da kann alles, es kann alles sein. Sorry wegen der Sitze, aber du siehst auf den ersten Blick nicht, was mit den Sitzen ist.
Genau.
Sorry
nochmal wegen der Witze, zum Glück ist die Innenbeleuchtung des Autos defekt.
Also, hi Tommy, hier schreibt dein lieber Kollege Jan,
Olli Schulz diktiert mir diese Mail. Am 18.05. ist alles organisiert in Berlin. 3500 Fans und ich würden sich im Tempodrom wahnsinnig freuen, dir ein Ständchen zu singen. Wir haben auch ein Orchester, würde ich noch schreiben.
Genau.
Ein richtig gutes Orchester.
Genau. Falls du, da wir ja, er ist ja selber auch Musikfan.
Er hat immer diese
ZDF-Sendung, das waren meine Jahrzehnte, oder das waren meine Rockhits, diese Sendung. Wir würden auch mit dir, sollen wir was einproben, wie nochmal? Sollen wir einen Song gemeinsam einproben? In Klammern Smoke on the Water. Weil das ist deine Generation. Ja,
Born to be Wild oder Smoke
on the Water. Lass mich mal kurz die Mail. Wir holen dich gerne überall ab und bringen dich danach überall hin.
In Klammern Artemis. In Klammern Artemis.
Nein. Nochmal irgendwie, wie verabschiede ich mich jetzt? Mit freundlichen Grüßen oder? Viele Grüße.
Ich hoffe, bei dir läuft es genauso gut wie bei mir.
Als Maul.
Noch so ein Business-Satz.
Viele Grüße. Viele Grüße nach Malibu.
Vielleicht
nach Malibu in Klammern Fragezeichen. Und jetzt schreibe ich noch Jan Böhmermann. Und dann noch mal meine Handynummer drunter vielleicht?
Handynummer runter.
Würdest du machen?
Ja.
Ja. Und mit deutscher Vorwahl.
Natürlich mit 0 plus 49.
Und sollen vielleicht fragen noch den Bundespräsidenten, ob er auch kommt. Weil wenn der Bundespräsident, also irgendwie sowas.
Nee, wir müssten versuchen, vielleicht nochmal, wenn es wirklich sein Geburtstag ist, ein paar Leute aus seiner Zeit, seiner Generation. Wer war denn früher, wenn Tommy Gottschalk so, moderiert hat,
der sagt
Schröder. Schröder kommt auch. Und dann kommt Florian Schröder kommt dann. Und wir sagen einfach in Klammern, Schröder kommt auch und dann kommt Florian Schröder. Das ist doch auch nicht schlecht, oder?
Nee, ja, oh Gott. Oder Atze Schröder.
Oder Atze Schröder, also, genau.
Ich habe die E-Mail jetzt fertig. Ich würde jetzt auf Senden drücken. Das ist jetzt kein... Also selten, man weiß ja nicht, es ist kein Fake. Es ist jetzt kein. Ja. Diese E-Mail liegt jetzt hier vor mir. Betreff ist herzlichen Glückwunsch in Berlin. Herzlichen Glückwunsch in Berlin. So, dann denkt er erstmal, er hat einen Preis gewonnen. Hat er ja eigentlich auch. Also 3.500 Leute, die ihm zum Geburtstag gratulieren, mit dem Orchester zusammen und danach kann er wieder irgendwo hin zu einer Party. Mega.
Und hast du ja auch angeboten, dass ich ihn abholen komme?
Habe ich auch gesagt. Wir verraten es auch keinem. Wir verraten.
Wäre eine Überraschung. Schreibt, dass es ein Überraschungsauftritt wäre.
Wäre ein Überraschungsauftritt. Wäre ein Überraschungsauftritt.
Sag nochmal Bescheid. Wäre cool, wenn du dich jetzt. Ich finde nochmal PS, wäre cool, wenn du dich mal kurz melden könntest.
PS?
Wäre cool. Super, wenn wir kurz Rücksprache halten könnten oder so. Ein Nein wird nicht akzeptiert.
So, wäre super, wenn du dich kurz meldest. So, wäre ein Überraschungsauftritt. So, ich schicke diese Mails, aber ich möchte gerne dieses Geräusch, warte mal. Pass auf, das Geräusch, ich mach mal kurz mein Mikrofon aus, dann könnt ihr das Geräusch hören über die Kopfhörer, dass ich das jetzt wirklich abschicke. Pass auf, über meine Kopfhörer ist, Achtung, ich mach mal das Mikrofon aus. Quatsch, das geht ja nicht. Es kann sein, dass es eine Rückkopplung gibt jetzt. Also ich bin mal ganz leise. Ich schicke jetzt ab. Achtung.
Das hast du mit dem Mund nachgemacht.
Ja, das war mit dem Mund nachgemacht. Ich habe diese E-Mail jetzt abgeschickt.
Ey, weißt du was, das wäre auch, wenn wetten das mit Thomas Gottschalk nochmal. Jan Böhmermann wettet, dass er 5 Geräusche des Rechners mit dem Mund nachmachen kann.
Nein,
das E-Mail abschicken. Okay. Ja, super. Ich bin gespannt, was kommt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche wäre ich sehr gespannt, nächste Woche in der Sendung, ob er sich bis dahin gemeldet hat. Du hast abgeschickt, ja?
Ich würde das aber nicht verraten jetzt. Also ich würde das jetzt schon bis zum 18.05. offen lassen, ob er kommt oder nicht.
Okay. Ist aber eh ausverkauft, weil die Leute, die freuen sich so oder so, dass sie da jetzt hingehen. Und die sind jetzt auch nicht, wenn du jetzt sagst, er kommt nicht, sind die jetzt nicht enttäuscht da. Glaube ich nicht.
Genau, aber ich sag mal, wenn er nicht kommt, ich kann das total verstehen. Ich hätte auch keinen Bock, meinen Geburtstag mit jemandem zu feiern, den ich gar nicht kenne.
Das kann das schon verstehen.
Nein, habe ich nicht geschrieben, aber ich kann das schon verstehen, wenn er nicht kommt. Wenn er kommt, wäre das mega, wenn er nicht kommt, egal. Und jetzt lass mal die großen 5 machen. Das wollte ich nur einmal kurz. Vielen Dank für die Hilfe, Olli. Wir schreiben die besten E-Mails
gerne zusammen. Aber jetzt vielleicht noch eine zweite E-Mail hinterher. Ja, ich könnte auch verstehen, wenn du nicht kommst, weil der ganze Trubel, auch mich nervt das ja manchmal. Ich bin ja in der gleichen Liga und jetzt so verquerte, irre Nachrichten noch irgendwie den ganzen Tag über. Immer so, ja, mir ist nochmal ein anderer Gedanke durch den Kopf gegangen. Sorry, wenn die erste E-Mail vielleicht ein bisschen forsch war. Und so bis er, ja. Und dann kommt irgendwann morgen Abend eins zurück, melde dich nie wieder bei mir.
Okay, jetzt machen wir. Einfach geblockt bin ich dann.
Einfach geblockt. Geblockt.
Ja, aber block, von Thomas geblockt Gottsch. Werden ist keine Schande.
Finde ich auch. So. Ups.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Letzte Woche hatten wir in unserer beliebten kleinen Podcast-Show, sind wir auf den Tuffi gekommen, den Elefanten, der damals aus der Schwebebahn in Wuppertal gefallen ist. Das hat viele von unseren Zuhörern angeregt.
Weil er keine Fahrkarte hatte.
Rausgeschmissen.
Der Kontrolleur kam und er hat gedacht, fuck, wie komme ich jetzt hier unauffällig aus der Affäre raus? Scheiße, der Kontrolleur kommt. Und dann ist er einfach aus der Bahn in die Wupper gesprungen, in der Hoffnung, dass keiner mitbekommt, dass er keine Fahrkarte hatte.
Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber die Fahrkartenkontrolleure in Berlin sehen aus wie die letzten Vollassis. Das ist natürlich auch so, die mischen sich, so, damit die so aussehen, wie die Leute mit der Bahn fahren wahrscheinlich, mischen sich da unters Volk und wollen nicht mehr so aussehen wie Kontrolleure oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle sehen die immer aus, wo ich jedes Mal, wenn man da kontrolliert wird, denke ich, oh du Penner, von dir hätte ich das nicht erwartet, dass du deine Seele verkauft hast an die Kontrolleure.
Wärst du wenigstens Gangster geworden, wie alle anderen deiner Freunde.
Wir machen die großen fünf Versöhnungsaktionen, die danach, weil Tuffi hat diesen Sturz natürlich, wie wir letzte Woche besprochen haben, überlebt. Obwohl das eine sehr seichte Region da war, wo er reingefallen ist. Also das waren 50 Zentimeter oder so. Jedenfalls ist er seitlich so glücklich gefallen, dass er außer ein paar Schrammen nichts davon getragen hat. Tuffi hat überlebt, sein Herz war gebrochen, die Enttäuschung war groß, weil er nicht bis zum Ende fahren konnte. Der Zirkusdirektor hat sich überlegt, was mache ich jetzt, um Tuffi wieder milde zu stimmen, damit er auch im Zirkus weiterhin die Tricks macht. Auf Platz 5 bei mir, der großen Versöhnungsaktionen. Auf Platz 5 ist bei mir ein Wellnessgutschein. Ein schönes Peeling hat er bekommen, auf alle Fälle. Und dann so ein Peeling für die grobe Haut. Der durfte einmal hier in so einen richtig schönen Wellness-Tempel fahren und hat dort eine Lomi-Lomi und alles bekommen. 3 Tage Wellnessgutschein.
Mit einer Gesichtsbehandlung, und das wissen ja gerade Kosmetiker, die im Tierbereich arbeiten, dass Elefanten Poren haben, da kannst du dann den Teig rausholen mit so einem Eislöffel. Haben so dicke Poren.
Das ist wie so ein als wenn du so ein Ben und Jerrys Eis aus der Pore rausdrückst. Aber so ein ganzes. Wirklich. Ja.
So ein Ben und Jerrys Cheesecake kommt aus jeder Pore.
Aus jeder Pore. Danach war auf alle Fälle im Wellness. Abends haben sich alle anderen Gäste gewundert, warum es Eis umsonst gibt. Nee, auf alle Fälle. Ja, richtig schöne Poren. Da kommt ein richtiges Magnum oder hier so ein, was gibt's noch? Wie heißt das andere Eis da? Hegendas. Ein ganzes Hegendas. Aus der Stirn rausgedrückt. Von Tuffi. Auf Platz 5 bei mir.
Bei mir ist auf Platz 5 noch ein Geschenk, was noch nicht auf Platz 1 ist. Und zwar ist das eine Torte. Der Zirkusdirektor schenkt Tuffi eine Torte und Tuffi freut sich total 2 Wochen lang über diese tolle Torte, die war mega lecker und oh Mensch, hat er extra einen Konditor beauftragt, bis dann Tuffi eines Tages zufällig in der Metro entdeckt, dass die Torte, die er geschenkt bekommen hat, gar keine Konditortorte war, sondern bloß eine für 5 Euro von Koppenrad und Wiese. Aber weil die so gut aussehen von außen und er denkt, Mensch, das ist ein schöner Sahnekuchen, der ist ja wie vom Bäcker, aber er schnallt es 2 Wochen nicht und deswegen freut er sich 2 Wochen und dann kommt dann doch dieser bittere Nachgeschmack, nachdem er dann, weißt du, das war dann so einer der Gründe, warum er sich im Zoo dann auch immer mehr zurückgezogen hat nach dieser Aktion, weil der Zirkusdirektor danach gesagt hat, sorry Tuffi, hier eine Torte, Tuffi hat gegessen und dann hat er in der Metro rausbekommt, das war gar keine richtig gute Torte, sondern nur so ein 5-Euro-Ding von Koppenrad und Wiese. Die sind lecker und so, ne, aber das darf man Gästen, denen man sagen möchte, dass man backen kann, sollte man keine Koppenrad und Wiesentorten auftischen und so tun, als wäre das eine selbstgebackene. Das kommt immer irgendwann raus. Diese Lüge fliegt auf.
Das hat ihn nur noch mehr weiter in sich kehren lassen. Dadurch wurde er nur noch schwermütiger. Alles falsch gemacht vom Zirkusdirektor. Auf Platz 4 bei mir, ein Lebensvorrat Erdnüsse von Seeberger. Also die guten, also die richtig guten aus dem Biomarkt. Und ganzen Lebensvorrat, der wurde eingedeckt damit, hat aber nach 2 Jahren gemerkt, dass das auch nur scheiße schmeckt, wenn man das jeden Tag kriegt. Und hat dann auch irgendwie, da wurde total verzogen, glaube ich, vielleicht dadurch, dass der einfach immer noch mehr gutes Zeug danach. Die haben alles mögliche versucht, ihn zu pleasen. Der ließ sich aber nicht mehr pleasen. Also auf Platz 4 bei mir, ein Lebensvorrat an Erdnüssen von Seeberger.
Ja, cool. Bei mir ist auf Platz 4 ein großer McDonald's-Gutscheinbogen. Die kriegt man ab und zu mal wieder von McDonald's im ländlichen Raum zugesteckt, wenn man etwas über 10 Euro bestellt, so ein Gutscheinbogen, wo dann so viele McDonald's-Gutscheine drauf sind, die auch unendlich gültig sind, wo man immer so ein Maximum-Menü zum Preis von 2 bekommt und so. Ich habe da noch nie einen von eingelöst. Ich kriege immer diese Bögen und habe die dann im Auto liegen und denke dann so, nee, Alter, wenn du dann fängst, diese Gutscheine einzulösen, dann bist du so mega assi. Aber es gibt Leute, die da wirklich ihre ganze Familie mit ernähren. Und weil der Zirkusdirektor auch noch so einen Gutscheinbogen von McDonald's... Kennst du diese Dinger, diese DIN A4 Dinger?
Ja, klar, logisch.
2 Big Mac Maxi-Menüs zum Preis von einem. Und der Zirkusdirektor, der verschenkt das dann an Tuffy. Und Tuffy ist auch so ambivalent in der Freude und löst sie auch nie ein. Und die verfallen dann und vermodern in Tuffys Auto. Der fährt übrigens einen Renault Twingo.
Oh, wo der Rüssel rausguckt, oder was? Und aufgesägten Dach.
Okay.
Ach, der hatte wirklich freie Hand. Man muss sagen, Tuffy hat zwar diesen fürchterlichen Sturz über sich ergehen lassen müssen, danach hatte der aber ziemlich freie Hand und hatte auch Narrenfreiheit bei der Polizei und war bei den Hells Angels. Alle haben ihn supportet damals, weil Tiere, das geht den Menschen nah. Egal, ob illegal, legal, egal in welchem Staatsapparat du gerade festhängst, wenn das Tier verletzt wird, da sind alle auf deiner Seite. Deswegen auf Platz 3 bei mir vom Zirkusdirektor, ich sage mal Althoff, obwohl er vielleicht gar nicht so heißt, auf Platz 3, mit Delfinen schwimmen. Er durfte einmal tatsächlich. Und zwar hat der Delfin so eine Boje, also so hinten, so ein Ding am Rücken, so zwei Festgriffe. Und dann durfte Tuffy sich da festmachen. Das Problem ist, dass der aber so schwer war, dass er die Delfine alle unter Wasser gedrückt hat. Und die sind ertrunken. Also weil die Frau, das ist fast ein Blödsinn, aber die sind dabei ertrunken. Weil er wollte sich festhalten. Und der Delfin sollte ihn so ziehen durch so einen Beckenbereich. Und dann hat er den aber so weit unter Wasser immer gedrückt, dass der ertrunken ist. Obwohl es ein Fisch ist. Das ist total verrückt. Aber auf alle Fälle einmal mit Delfinen schwimmen. Auch dieser Wunsch wurde dann letztendlich für Tuffy erfüllt.
Bei mir ist auf Platz 3 ein lebenslanger Bratwurstgutschein von dem örtlichen, vom Wuppertaler, der örtlichen Knackwurstbude, die aber schon 2 Jahre später in die Insolvenz ging, weil sie sich ein kleines bisschen verhoben hat an diesem Geschenk. Weißt du, im ersten Begeisterungssturm nach der großen Entschuldigungsaktion und nach diesem, dass auch Wuppertal, die Schwebebahn und Tuffy die Weltöffentlichkeit begeistert haben, dann die Entschuldigung vom Zirkusdirektor, und der ist ein guter Bekannter gewesen von der örtlichen Knackwurstbude, der Zirkusdirektor, und dann haben die abends beim Bier zusammengesessen. Und der Chef von der Knackwurstbude hat gesagt, komm hier, jetzt kriegt Tuffy hier lebenslang bei mir, lebenslang Wurst. Tuffy hat natürlich das wörtlich genommen, hat nicht diesen symbolischen Charakter dieses Gutscheingeschenks verstanden und hat wirklich dann jeden Tag an der Knackwurstbude da in Wuppertal Wurst gegessen. Die ist nach wenigen Monaten pleite gegangen und auch deswegen dieses Geschenk einen schalen Beigeschmack, trotzdem aber gut gemeint gewesen. Hat aber jemand quasi in Wuppertal in die Arbeitslosigkeit, was war in den 60er Jahren oder 70er Jahren noch nicht so schlimm war, arbeitslos zu sein, weil da weißt du, also da musstest du nicht Hartz IV und irgendwie eine Ich-AG oder ein Nagelstudio gründen, sondern hast einfach ganz normal mit gesellschaftlicher Ächtung zu tun gehabt, weil du der Einzige warst, der keinen Job hatte. So, das war ja damals noch der große Vorteil, du warst einfach bloß stigmatisiert und keiner hat mehr mit deinen Kindern gesprochen. Heute musst du ja ein Nagelstudio aufmachen und dich richtig ins Zeug legen. Damals war es noch bequem, arbeitslos zu sein.
Oder du machst hier so ein Dings auf, so ein Wettbüro, so ein Sportwettbüro. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die jetzt für die Knackwurstbudenbesitzer irgendwie noch also möglich ist. Aber auf alle Fälle war der dann auch so genervt, dass er dann nicht mehr, weil Elefanten haben ja ein Elefantengedächtnis, das ist ja so. Und dann hat er sich jeden Tag dahingestellt und irgendwann gab es diese Wurst nicht mehr. Das hat ihn nur noch bitchiger und nur noch arroganter gemacht. Weil ich glaube, im Endeffekt ist Tuffy nie wieder in Erscheinung getreten, weil er durch diesen Sturz einfach wirklich ein charakterlicher Unelefant, also kein geiler Elefant mehr war. Der hat einfach gedacht, jetzt wird mir sowieso alles zugeworfen, was ich will. Und dadurch war der wahnsinnig verwöhnt. Auf Platz 2 bei mir, ähnliches Schicksal wie bei einem Knackwurstbesitzer. Einmal hat er bekommen All You Can Eat beim Griechen. Er durfte rein zum Griechen, auch beim Promi-Griechen, wo Frank Zander immer sitzt, hat aber dann auch leider mit dem Uso so um sich gehauen, der hat immer, weil er natürlich so wegsilben kann, der hat Flaschen, Uso-Flaschen, und dann ist er irgendwann durchgedreht beim Griechen, hat da randaliert, wahnsinnig asoziales Verhalten an den Tag gelegt, hat sich noch mit Frank Zander angelegt, hat gesagt, er ist der größere Moderator und der größere Gag, also war wahnsinnig unangenehm alles. Einmal All You Can Eat beim Griechen, Platz 2, hat auch nicht geklappt, um Tuffy wieder zu versöhnen.
So, der Zirkusdirektor, mein Platz 2, hat, um sich bei Tuffy zu entschuldigen, ein Privatkonzert organisiert von einer jungen Band, die in Hamburg gerade große Erfolge gefeiert hat. So eine kleine Club-Kombo, die hieß die Beatles. 5 Leute haben damals da mitgespielt. und Tuffy hat da dieses Konzert bekommen. Die Wuppertaler waren außer sich, haben die Fenster zugemacht. Es gab einen Riesenskandal noch in der Lokalpresse, weil diese laute Beatband irgendwie die Ruhe gestört hat. Tuffy war auch so mittelmäßig interessiert, war ein Riesenflop. Und wenige Monate später sind die Beatles eine Weltsensation geworden. Und man hat das nicht zu schätzen gewusst und Tuffy halt auch nicht. Das war der Platz 2.
Ein Auftritt von den Beatles. Zeitlich historisch auch tatsächlich, weil es ja 1950 passiert ist, glaube ich, dass er aus der Schwebebahn gefallen ist. Auch alles wirklich im realistischen Bereich.
Ja, der war bei den alles, Beatles. Und zwar die ganz kleinen Beatles, da waren die Beatles noch 3 und 4, die Baby-Beatles, wie die Baby-Muppets. Wie hieß nochmal diese kleine Muppet? Die Muppet-Babys. Wie die Beatles-Babys.
Muppet Babies. Na, 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 na.
Die Muppet Babies fand ich damals gar nicht so süß. Ich wollte mal die Original. Ich fand's auch, das ist diese, keine Ahnung. Auf Platz 1 jetzt bei mir, der großen Versöhnungsaktion. Tatsächlich, nachdem alles nicht, beim Griechen hat nicht geklappt, Knackwurststand hat nicht geklappt, er Baby Beatles, er hat alles gesehen. Und dann hat der Zirkusdirektor seinen letzten Trumpf gezogen und hat Tuffy tatsächlich ein Feature besorgt auf JBG4 mit Kollega und Farid Bang. Durfte ein Feature haben auf beim Song, ja? Und hat dann einen Song. Und hat Double Time gemacht, hat mega abgerappt. Und
ich glaube, Riesenskandal, ja. Riesenskandal, weil er gesungen hat, quasi der Körper definiert hat wie so ein Insassen in Hagenbecks Tierpark.
Genau. Und dann hat sich vorbei. Dann lustig gemacht und dann war vorbei. Dann sind die Tierschützer und haben gesagt, der ist ja gar kein Tier mehr, der bewegt sich ja immer mehr, der wurde immer mehr menschlicher, Tuffy. Und das JBG4 Feature bei Kolle und Farid, das hat Tuffy letztendlich das Genick gebrochen.
Danach hat die Karriere nie wieder Fahrt aufgenommen. Dann war vorbei. Bei mir auf Platz 1, da hat der Zirkusdirektor sich richtig ins Zeug gelegt. Er hat nämlich zusammen andere Leute, große Unterhaltungsbetriebe in Deutschland zusammen telefoniert und ist wirklich auch finanziell in die Vollen gegangen und hat eine mehrtägige Reise organisiert in das Triangle of Fun in Niedersachsen. Das niedersächsische Triangle of Fun, wo man mehrere Tage lang mit der ganzen Familie zubringen kann, ohne aufzuhören zu lachen. Zuerst ging es in den Seringenpark. Das Triangle of Fun ist rund ums Autobahnkreuz Soltau, wo die A27 auf die A7 trifft. Ist nämlich der Heidepark Soltau, der Serengeti-Park Hodenhagen und das Lustigste von diesen dreien, das Deutsche Panzermuseum, über das wir auch schon öfter gesprochen haben. Und es gibt eine mehrtägige Reise. Tuffy und seine ganzen Freunde, der Affe, das Warzenschwein, alle Mann in so einen Reisebus rein und schön mit dem Flixbus nach erstmal Hodenhagen, erstmal erste Station Hodenhagen und dann wird erstmal schön die Antenne angeklappt, damit die Nein,
Otterzentrum
nicht auch da? Hankensbüttel Otterzentrum ist, glaube ich, weiter im Norden Richtung Hamburg. Aber dieses Dreieck, Triangle of Fun, erst Hodenhagen, Serengeti Park, dann in Heidepark Soltau. Na, wo geht's hin zum Heidepark Soltau? Eine Runde Heidepark! Mit dem Alpenexpress, dann noch schön Monorail, Schwebebahn, dann irgendwie im kleinen mini-weißen Haus All-You-Can-Eat-Buffet machen. Dann eine Runde Kolossos und danach geht's zum Runterkommen ins Deutsche Panzermuseum. Und da darf, weil der Zirkusdirektor Kontakt hat zum Chef vom Deutschen Panzermuseum, darf er sich mal auch in so einen Panther reinsetzen oder in so einen Tiger. Darf der Tuffy
und da ist er aber nicht mehr rausgekommen. Und seitdem wohnt er im Panzer und der Rüssel ist vorne in der Kanone drin. Und dann ist er super genervt ins Otterzentrum gefahren, hat den Rüssel da reingehalten und hat so Otter aufgesaugt und hat die wild durch die Gegend geschossen einfach.
Nee, aber komplett durchgedreht. Er ist im Panzer stecken geblieben und dann kam nicht noch die Freiwillige Feuerwehr Munster mit daran, die angefangen haben mit ihrem selten benutzten Hydraulikgerät, den Tuffy aus dem Panzer rauszuholen.
Das war der erste Einsatz seit 20 Jahren von der Freiwilligen Feuerwehr.
Das hat aber so viel allen Leuten so viel Spaß gemacht, weil Tuffy auch eine Frohnatur war, dass sich rund um diese Panzer-Elefanten-Befreiungsaktion so ein Feuerwehrfest spontan entwickelt hat, worüber alle vergessen haben, Tuffy da rauszuschneiden.
Genau, und er hat gemerkt, dass er auf einmal gar nicht mehr Mittelpunkt ist und die Menschen auf einmal glücklich sind und sich nur noch als Kultfigur. Und dann ist er ins Vergessenheim, ins Vergessen anheim geraten. Dann ist er tatsächlich schwermütig geworden.
Und dann ist Tuffy nämlich in seinem Panzerkostümchen so ein bisschen erstmal an die Nordsee gefahren, hat lange nachgedacht, zusammen mit Til Schweiger und Florian David Fitz und Matthias Dingsbums, wie heißt er noch? Schweighöfer. Schweigi? Ist er an die Nordsee gefahren, hat er lange nachgedacht und dann ist ihm nämlich die Erkenntnis gekommen, dass er einfach nur die Menschen zur Gemeinsamkeit und Liebe angestiftet hat und dass das vielleicht sein Verdienst war und dass es auch egal war letztlich, dass er jetzt in einem Schützenpanzer von 1960 der deutschen Bundeswehr drin steckt, weil er nämlich dafür gesorgt hat, Munster lachte, Wuppertal lachte, die Menschen noch Jahre später werden die Menschen an Tuffy denken. Und er hat recht. Tuffy hat nämlich, war viel mehr als nur ein einfacher Elefant. Er war nämlich
ein Panzerelefant.
Tuffy hat Liebe gestiftet und Gemeinschaft. Das war Tuffys eigentliches Verdienst. So.
Genau. Und bevor die Wuppertaler Zeitung jetzt wieder was schreibt darüber, weil die haben nämlich auch geschrieben, Olli Schulz und Jan Böhmermann, habe ich gesehen, ehren Tuffy. Wir haben Tuffy geehrt.
Das war Wuppertal immer noch ein Thema ist.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, da sollten sich vielleicht die Entertainment-Werke in Wuppertal auch mal Gedanken machen, dass Tuffy immer noch so eine große Nummer ist, 70 Jahre später. Der sollte immer gucken, dass ihr irgendwie mal ein Event in Wuppertal auf die Beine stellt, wo irgendwie der Fokus mehr drauf liegt, als auf einen Elefant, der vor 70 Jahren auf der Schwebebahn gefahren ist. Wuppertal supporten, auch eine Agenda, die wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben für die nächsten
Jahre. Gibt's bei der Wuppertaler Zeitung vielleicht noch eine Tuffy-Redaktion eigentlich? Kann das sein?
Dass da, die Soko Tuffy gibt es vielleicht auch noch.
Bei der Wuppertaler Polizei, die Soko Tuffy, die alle die das Netz scannt nach Tuffy-Themen und immer drauf, Leute, ich habe ein Tuffy-Thema. Bei Fest und Flauschig bei Spotify redet man über Tuffy. Schmeißt die Druckerpressen an. Leute, das kommt auf die Eins. Olli Schulz und Jan Böhmermann ehren Tuffy. Wir haben das nächste große Ding. Tuffy ist wieder da.
Tuffy ist wieder da. Da, wo ich gerade Soko und Sondereinheit sagt, fällt mir noch ein wahnsinnig interessanter Kriminalfall ein, von dem ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Mhm. Der aber, das ist schon wieder so eine schwere. Nee, das bewahre ich mir, das schreibe ich mir ganz kurz auf für nächste Woche. Kriminalfall in der Zeitung. Das ist was dich interessieren könnte. Würde jetzt aber noch mal richtig lange dauern, das alles aufzuarbeiten, Jan. Ich schicke dir den Link gleich mal zu. Haben wir in der nächsten Woche mal wieder ein Thema, weil nächste Woche geht's mal wieder um uns. Das war jetzt eure Sendung, liebe Freunde. Aber jetzt ist auch mal gut, das reicht jetzt auch. Nächste Woche geht's auch mal wieder um uns. Es kann wohl nicht sein, dass wir euch jetzt hier die ganze Zeit abfeiern und irgendwie diese Sendung machen und uns, ganz ehrlich, wir sind Ego-Typen, wir brauchen das einfach auch mal ein bisschen
bei uns zu quatschen. Wir sind keine Ego-Typen, aber dass die Leute jetzt die Erwartungshaltung haben, dass es immer um sie geht, das spricht dafür, dass das vor allen Dingen alles Ego-Typen sind. Und von solchen Leuten, um da mal ein Zeichen zu setzen, uns da mal von gegen abzugrenzen, dass es nämlich immer nicht nur um Ego geht, kümmern wir uns nächste Woche mal ganz bewusst eben nicht um euch, sondern da gucken wir mal ein bisschen in uns rein, wie es uns eigentlich geht. Weißt du, dieses Aufreiben nur für die Leute jetzt hier in dieser Sendung, immer nur abliefern, immer nur an die Leute denken. Dieser Altruismus ist auch nicht gut. Man muss auch ein bisschen wieder zurückkommen zu seiner eigenen seelischen und psychischen Mitte, sodass man gesund bleibt, weißt du?
Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Ich wollte jetzt
machst du schon Schlussmusik an?
Du hast es gefühlt.
Ja, ich hab's gefühlt. Ja, heute ging es wirklich mal nur um die Leute. About You. Ich hoffe, es hat ein bisschen Freude gemacht. Wir sind zu erreichen in einem positiven Netzwerk Instagram. Wir verbreiten weiterhin Liebe bei Fest und Flauschig. Vielleicht sehen wir uns bei der Tour nächste Woche.
Ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Fans kennen uns wirklich, mich jedenfalls, ziemlich gut. Vor Monaten, als ich Instagram angefangen habe, Jan, haben die mich geschrieben, das dauert keine paar Wochen, dann hast du keinen Bock mehr da drauf. Und tatsächlich, jetzt gerade ist der Zeitpunkt eingetreten, wo ich gerade so denke, ja, das hier noch eine Instagram-Story, nee, habe ich jetzt auch mal gehabt. Ich glaube, ich warte auf das nächste neue Ding. Wenn ihr da draußen das nächste neue Social-Media-Ding wisst, ne, schickt mir Nachrichten. Ich will immer am Ball sein, ich will modern bleiben, ich will jung bleiben, ich will dazugehören.
Ja, das ist das genaue Gegenteil von mir. Ich möchte gerne alt sein, wie, immer schon immer im Liegestuhl sitzen und die Welt an mir vorbeiziehen lassen. Das ist
meint eigentlich auch. Es war wieder mal ein Fest mit dir, Jan, heute. Das war die große Sendung für unsere Fans. It's all about you. Wie sieht die Woche aus bei dir? Probt ihr viel für die Tour?
Ja, wir proben jetzt tatsächlich. Wenn dieser Podcast erscheint, werden wir im Proberaum abhängen. Ich habe noch so ein paar Stimmenübungen, weil es wirklich ein anstrengendes Set wird. Und dann sind wir am Donnerstag in München. Ja, genau, Donnerstag der 10.
Aber wenn
Tourauftakt in München. Das ist am Vatertag, Himmelfahrt. Ihr könnt also gerne im Bollerwagen kommen. Wir haben Bollerwagenparkplätze, wo ihr eure...
Wird auch gebosselt.
Bollerwagen und so. Es gibt einen tollen Überraschungsgast, ich freue mich da schon sehr drauf und nicht vergessen, 13 Uhr auf dem Marienplatz, große Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz in München. Da können auch alle hin. Ja.
Und außerdem hast du jetzt mal die Möglichkeit, wenn du auf Tour bist mit dieser Band, mit deiner Fernsehband, mal nach jetzt einem Jahr, wo die bei dir auch spielen, mal die Vornamen von den Leuten kennenzulernen und vielleicht zu wissen, wie die so persönlich drauf sind. Du fährst ja nicht zusammen mit denen im Bus, ne? Mit den Musikern, oder?
Auf keinen Fall, aus Sicherheitsgründen. Hashtag MeToo. Weil wenn man eins weiß, Leute, die sonst nur in die Trompete pusten oder irgendwie ins Saxophon oder die Bratsche fiedeln, wenn die mal nicht das Instrument haben, dann werden die zum Tier. Musiker, je lieblicher das Instrument, desto schlimmer sind die. Psychisch, das sind wahnsinnige.
Ich habe aber gehört, bei diesen ganzen reisenden Orchestermusikern wird viel mehr gebumst als bei den Rockmusikern. Ja. Weil das sind
viel
oft
mehr.
Solide Leute.
Viel mehr. Und auch viel teilweise mehr. Und dann überall rein. Nicht nur dieser normale, ist hetero aufeinander rumgejuckelt oder so, sondern richtig, da werden die die ganz harten Sachen ausgepackt. Wir haben, glaube ich,
so ein Andreas-Kreuz,
wo sich irgendwie Musiker teilweise dann zum Aufwärmen in so einem SM-Keller, der steht auf deren Rider. Andreas-Kreuz, Rider, zum irgendwie, wo gefoltert werden kann, aus sexuellen Gründen, wünscht sich das Orchester. Die werden mit so einem JVA-Bus gefahren. Mit einem Polizeiwagen vorne und einem Polizeiwagen hinten mit Blaulicht. Wie Hannibal Lecters Gefangenentransport. So reißt das Rundfunktanzorchester.
Jeder im eigenen kleinen Käfig.
Was war das denn gerade? Hast du schon zur Feier des Tages einen Penis im Mund gehabt am Ende?
Nee, ich habe gerade noch einen Schluck Mineral. Ich wollte ganz schnell trinken. Ich kann nicht richtig gut. Das sieht immer bescheuert aus, wenn ich aus der Flasche trinke. So, die Musik ist zu Ende. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angekommen.
Endlich mal nur um die Leute. Es ging endlich mal nur um euch. Da kann sich heute wirklich keiner beschweren. Schöne Woche. Bis nächste Woche.
Wünschen wir euch. Bis dann.